Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Mir gegenüber sitzt eine großartige Frau, die in der Front Row jeder internationalen Fashion Show ebenso zu Hause ist wie in meiner Heimatstadt im wunderschönen Hamburg. Sie ist eventuell die größte Kuchen- und Franzbrötchen-Liebhaberin, die ich kenne. Außerdem teilt sie ihre Morning-Friese mit knapp 3 Millionen Followern auf ihren sozialen Netzwerken, während sie einer weiteren Leidenschaft nachgeht, und zwar dem Kaffee trinken. Ihr Social-Media-Kanal ist so glamourös wie bodenständig, von Red Carpet in Haute Couture bis hin zu Street-Style im Jogger. Sie weiß, was man trägt und vor allen Dingen, wie man es trägt. Moin, moin, Mode-Instagram-Ikone Caro Dauer.
Moin, Steven.
Moin.
Freut mich.
Ich finde das so schön, dass wir uns in unserer Lieblingsstadt Hamburg zu einem kleinen Tête-à-Tête treffen und ein bisschen plaudern. Liebe Caro, schießen wir direkt los. Welches ist der Film deines Lebens? Oder gibt es einen, der dir, wenn man dich nach einem Lieblingsfilm fragen würde, was ich jetzt tue, direkt in den Kopf schießt?
Gott, da gibt es so viele.
Fang einfach an.
Aber ich würde sagen Notting Hill.
Oh!
Natürlich.
Aber da, weißt du, was ich so schön finde? Man denkt ja immer, man muss irgendwelche hochtrabenden, super smarten Antworten geben. Und ich finde, Notting Hill ist eine hochtrabende, smarte Antwort, weil ich diesen Film liebe. Das ist, also ich habe den gerade letztens geguckt, weil der geht mir immer wieder so ans Herz. Der ist einfach so schön kitschig, aber schön. Was gefällt dir an Notting Hill?
Diese Story, das ist alles so, man kommt ins Träumen, man möchte eigentlich Julia Roberts sein.
Ich möchte gerne Hugh Grant sein.
Ja, oder? Genau so. Und auch dieser lustige WG-Partner, das sind so, ich weiß nicht, man kann super sich mit den Charakteren identifizieren, und das ist auf der einen Seite total, ja, auch wieder glamourös und dann aber auch so bodenständig, und man sieht, okay, eigentlich sind wir alle gleich. Wir sind einfach Menschen und uns passieren die gleichen Dinge und es ist total lustig und easy und ja, und aber auch dann ist dann ein bisschen Drama und es passt einfach alles zusammen.
Also wir können ja kurz mal zusammenfassen, Julia Roberts ist ein Superstar und Hugh Grant ist der Besitzer einer kleinen Buchhandlung in Notting Hill, und eines Tages treffen die beiden aufeinander und verlieben sich ineinander und wir machen jetzt long story short, verbringen auch eine Nacht miteinander. Und dann gibt es Irrungen und Wirrungen, aber am Ende gibt es ein wunderbares Happy End. Und du hast es sehr schön zusammengefasst, weil alle sind gleich.
Und ich bin tatsächlich auch ein Freund von Happy Ends. Es gibt so Freunde von mir, die sagen mal, oh, Happy Ends sind langweilig und dann ist es kein guter Film. Und das ist ja so, aber ich bin einfach ein Fan von Happy Ends. Wenn es kein Happy End gibt, dann bin ich traurig. Dann gehe ich einfach traurig ins Bett und das möchte ich nicht.
Ich auch nicht.
Ich würde am liebsten eine Rubrik gerne aufmachen, wo drin steht, mit Happy End. Damit ich auch weiß, okay, ich möchte bitte einen Happy-End-Film schauen.
Aber das ist ehrlich gesagt eine super Idee, weil bei diesen ganzen Algorithmen mittlerweile bei den Streaming-Diensten hat man ja das Gefühl, du wirst von Hölzchen zum Stöckchen oder Stöckchen zum Hölzchen gebracht und hast überhaupt gar keine Ahnung mehr. Aber wenn es eine Rubrik geben würde, wo ich weiß, Feel Good mit Happy-End.
Genau, Feel Good, Rom-Com und ja, also zum Beispiel ein weiterer Film, den ich absolut liebe. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon geschaut habe, ist Liebe braucht keine Ferien mit Cameron Diaz und Jude Law. Zu Weihnachten super, aber auch für mich im Sommer super, weil du hast ja auch diesen, London und glaube ich L.A., beide Jahreszeiten vereint. Okay, es ist schon ein bisschen Christmas-Feeling im Film, aber auch ein toller Film.
Aber das heißt, bist du denn auch jemand, die dann ganz emotional vor dem Bildschirm sitzt und dann sagt so, oh mein Gott, und dann kommt auch die ein oder andere Happy-End-Freudenträne, oder bist du da, so weit geht's dann bei dir nicht?
Also Freudenträne nicht, aber ja, ich bin total emotional und ein sensibler Zuschauer. Also ich kann mich so gut identifizieren mit den Charakteren und bin da so drin im Film, dass ich ja deswegen auch teilweise halt nur die Happy End Filme vertragen kann, weil wenn ich so einen ganz tiefgründigen oder traurigen Film schaue, dann bin ich auch erstmal eine Woche traurig.
Also es gibt einen Film, den kann ich dir mal ans Herz legen, der hat mich umgehauen damals, als ich im Kino gesehen habe. Da heißt Die letzte Kriegerin, ist ein neuseeländischer Film und es geht um die Mutter von vielen Kindern und ihrem alkoholabhängigen, sehr aggressiven Ehemann. Und sie ist sozusagen die letzte Kriegerin, die gerade steht und ihre Kinder behütet. Und das ist ein Film mit einer so unfassbaren Wucht. Und ich weiß noch, dass ich damals im Kino saß mit meiner Freundin damals und kennst du das, wenn Leute weinen, aber in dem Fall haben sie geschluchzt. Also weißt du, das war so inbrünstig weinen, dass du überhaupt gar nicht anders konntest als mitweinen. Ich habe sowas in meinem Leben noch nicht erlebt in der Art und Weise.
Also klingt das, verlockend,
aber ich
glaube, das würde mich zu sehr mitnehmen.
Ja, aber es hat insofern auch ein positives Ende. Also okay. Es hat auch ein Happy End. Also es ist jetzt nicht total Trauer, aber es sind schreckliche Ereignisse, aber sie ist halt so eine starke Mutterfigur, die boxt das alles durch. Gibt's eine Lieblingsszene bei Notting Hill?
Gute Frage. Tatsächlich schießt mir in den Kopf diese eine Szene, wo die Fotografen vor der Tür stehen und sie versucht, in diese Wohnung zu kommen.
Sie
versucht rauszukommen und da steht, genau irgendwie, aber mir kommt immer wieder dieser WG-Trottel.
Der dann in Unterhose vor der Presse steht und flext.
Das ist so eine meiner Lieblingsszenen.
Finde, eine großartige Szene ist auch, wie sie beide dann ins Kino gehen auf ein Date und er hat seine Brille, also Hugh Grant findet seine Brille nicht und setzt dann aber die Taucherbrille auf mit den geschlissenen Gläsern.
Ja, stimmt.
Und die ist eigentlich relativ einfach. Aber das ist eine spannende Szene, die du gerade ansprichst, weil in dieser Szene, in der die Presse vor der Tür wartet, sagt ja Hugh Grant auch zu Julia Roberts und sagt so, hör zu, das sind doch Schlagzeilen. Morgen haben die Leute die Zeitung von gestern schon, von heute schon wieder vergessen. Und dann sagt sie ja diesen Satz zu ihm, nein, ne, es wird für immer, überall, wenn jemand eine Geschichte über mich ausgibt, wird immer dieses Foto auftauchen. Und ich weiß gar nicht, sie sagt dann irgendwas ziemlich Verletzendes zu ihm, was ihn auch extrem trifft. Aber vielleicht, um das mal zu übertragen, auch auf die Realität. Mhm. Ne? Also da war es die Zeitung, aber jetzt sind es die sozialen Netzwerke. Und du bist natürlich da sehr unterwegs auch. Mhm. Hast du manchmal das Gefühl, also, weil du machst es ja auch dezidiert, du passt ja auch ganz genau darauf auf, was du postest und wie du es postest, ne?
Also ich versuche natürlich schon mit dem Bauchgefühl an die ganze Sache ranzugehen, nicht zu strategisch, damit es immer noch authentisch ist. Ich glaube, ich mache auch Fehler und habe auch schon Fehler gemacht, die ja vielleicht mal zu einem Shitstorm geführt haben, aber ich bin da echt super happy und ich glaube, die Follower sind immer gnädig mit mir. Ich glaube, ich zeige auch.
Aber was heißt denn Shitstorm? Also ich habe das Gefühl, wenn zwei Leute was Negatives schreiben, ist es heutzutage schon ein Shitstorm.
Nein, also ich glaube wirklich, was ist ein Shitstorm? Ich glaube, Twitter ist doch nochmal anders und nochmal ein bisschen kritischer als Instagram. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich einen Shitstorm gehabt. Ich glaube, ich bin da relativ neutral und diplomatisch unterwegs. Und auf Twitter habe ich jetzt tatsächlich mir runtergeladen. Ich hatte es, glaube ich, schon vor 5 Jahren irgendwann mal aus Neugier mir runtergeladen. Aber jetzt beobachte ich es schon mehr. Aber es ist schon, die Leute können schon ganz schön fies sein auf
Twitter. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist ja die klassische Anonymität. Ne? Also
ja, genau.
Ich finde es total spannend, weil du hast es gerade gesagt, du kehrst ja auch dein Innerstes nach außen. Also das, egal was du machst, ob du es kontrolliert machst oder strategisch, du sagst jetzt auch authentisch, du gibst da viel von dir auch preis. Ne?
Ja, ich glaube, warum Menschen auch gerade auf Twitter oder halt anonym sind und fies sein können, ist, weil sie einen als Medium wahrnehmen, als Marke und gar nicht so als Mensch mit Gefühlen dahinter. Und das versuche ich manchmal auch so ein bisschen aus der Ferne zu betrachten und sagen, okay, warte mal, die sehen mich nicht als Person und ich sollte es nicht an mich ranlassen. Aber
kannst du das denn abschalten?
Wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, ich bin ein sehr sensibler Mensch.
Also ich kann dir sagen, ich kann das nicht abschalten. Ich habe bei weitem nicht die Follower wie du, Aber wenn da jemand, also 100 positive Kommentare und ein negatives oder zwei, die nehme ich mir extrem zu Herzen.
Ja, ich habe das schon, wie soll ich das am besten sagen? Mittlerweile kann ich das schon besser, also als vor vielleicht 2 Jahren, aber natürlich trifft es einen immer wieder. Und natürlich kommt es oft darauf an, wie persönlich, wie dezidiert diese Kommentare auch sind.
Sind sie ja meistens, ehrlich gesagt, nicht.
Ja, also meistens ist es sehr oberflächlich, aber da muss ich auch sagen, es kommt wirklich drauf auf das Kommentar an, wenn es wirklich einfach nur so dahin geworfen ist oder etwas über das Äußere, das wirklich trifft mich überhaupt nicht. Eher wenn es so ein bisschen in die Tiefe geht oder so ein bisschen, fieser ist.
Okay. Ja, ich finde es ganz schwer. Also ich finde es auf der einen Seite ja toll, dass es die Möglichkeit gibt, sich so mitzuteilen und auch beeindruckend, was für ein Erfolgsrezept dahinter steckt, auch vor allen Dingen bei dir. Auf der anderen Seite denke ich immer so, wenn ihr Kritik üben wollt, dann macht es konstruktiv und macht es offen, also mit dem Visier offen. Und ich glaube, das ist etwas, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber was die sozialen Netzwerke ja auch vielleicht in Zukunft mal ändern sollten. Also ich finde, wenn jeder, sag ich mal, mit seiner eigenen Persönlichkeit dasteht und bei mir steht dann nicht der Hund bellt 1, 2, 3, dann habe ich ja keine Ahnung, Mädchen, Junge, was weiß ich.
Ja,
ne?
Da muss man auch sagen, die Leute, die sehr destruktive Kritik geben, die haben dann meistens kein Profilfoto und den Namen der Hund bellt 1, 2, 3.
Ja.
Komischerweise.
Ja.
Also die zeigen sich ja halt nicht offen. Und konstruktive Kritik nehme ich zum Beispiel super gerne an. Also wenn jemand mir zum Beispiel auch eine direkte Nachricht schreibt und sagt, hey Caro, da kam das ein bisschen schwierig, das war ein bisschen schwierig, was du da gepostet hast, wollte ich dir einfach nur mal gern sagen, sonst finde ich super, was du machst. Oder so in die Richtung. Finde ich total positiv und kann ich auch was mit anfangen und damit arbeiten. Aber wenn es einfach frei raus, nur um vielleicht die Likes zu bekommen in den Kommentaren, das ist ja auch so, glaube ich, so ein bisschen das Problem bei Twitter, dass die Leute durch ihr Kommentar vielleicht auch auf einen Tweet hoffen, hoffentlich kommt dieses Kommentar,
diese Provokation,
da lachen die Leute dann drüber und liken das dann auch und dadurch kann ich vielleicht Follower generieren. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Ansatz. Von daher war ich am Anfang ein wenig kritisch demgegenüber, dass die Kommentare jetzt ja geliked werden können, auch auf Instagram.
Ja, genau.
Aber Instagram ist einfach eine nette Plattform.
Ist es.
Finde ich
auch. Sag mal, wir haben jetzt gerade über nette Filme gesprochen mit Happy End. Gibt es denn auch einen Film, bei dem du sagst, der hat jetzt nicht unbedingt ein Happy End, aber ich fand den trotzdem großartig?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Film ein Happy End hat, aber ich muss sagen, American Psycho.
American Psycho.
Ja, fand ich super. Hat das ein Happy End?
Nein, also ich sag mal so. Also man muss ja festhalten. American Psycho basiert ja auf dem Buch von Bret Easton Ellis.
Genau.
Mit Christian Bale in der Hauptrolle. Und ich kann dir dazu nur sagen, ich habe damals, als ich für MTV noch in London gearbeitet habe, habe ich das Buch gelesen jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit in einem der klassischen Londoner roten Busse. Und es gibt Situationen in diesem Buch. Hast du das jemals gelesen?
Das Buch habe ich nicht gelesen.
Das,
aber ein Klassiker, sollte ich noch lesen.
Ja,
ist 2021 auf meiner Liste.
Ja, aber ich sag mal Klassiker ja, aber da sind Szenen drin beschrieben. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du das innerhalb von 2 Seiten liest, sondern da sind. Und er ist ja, also Christian Bale, also American Psycho, basiert ja auf einem Mann, der in New York lebt und einfach, sag ich mal, in einer Sphäre und in einer, ich nenne das jetzt mal Kaste, ne? Also das sind einfach diese Stockbroker, denen geht's nur um Kohle, um Drogen, wer hat die coolste Visitenkarte und er dreht halt durch und bringt Frauen um. Und da gibt es eine Situation, die ist über 25 Seiten beschrieben.
Aber er bringt auch Männer um.
Ja, genau. Ja,
seine Konkurrenz auch.
Genau, seine Konkurrenz auch. Und ich weiß noch, dass ich dieses Buch gelesen habe und mir war es so unangenehm, dass ich das Buch weglegen musste, weil ich es nicht mehr lesen konnte.
Und wieso war es dir unangenehm? Weil du dich da wiedererkannt hast?
Nein, oh Gott. Also ich glaube, ich hab bestimmt ganz dunkle Seiten an mir, aber die... Die kommen nicht so raus. Nee, aber ich sage nur so viel. Also für die Hörerinnen und Hörer und auch für dich, die bald das Buch lesen wird, 2021, es gibt da eine Situation mit einem Stahlrohr und einer Ratte.
Okay.
Ich glaube, es ist eine Ratte.
Aber das ist nicht im Film, nur in dem Buch.
Ja, wenn die das in den Film gepackt hatten, dann wäre der definitiv auf dem Index gelandet.
Okay.
Und da gibt es ja auch eine spannende Geschichte zu dem Film, weil ursprünglich wollte Leonardo DiCaprio die Rolle von Christian Bale spielen. Hätte ich mir
hat auch er nicht dafür einen Oscar bekommen?
Nein. Christian Bale? Nein, ja. Leider nicht. Erst später für The Fighter.
Ach ja.
Aber super. Aber ich meine, wie schlick der aussieht. Ich finde, der passt da perfekt rein, auch mit dem Haarstyle und sowas. Aber
der
wirklich,
Song
aber,
auch am Anfang. Ich finde, dieser Film fängt so cool schon an.
Aber der ist böse. Also der ist wirklich böse. Aber was findest du an diesem Film so faszinierend? Das würde mich mal interessieren.
Das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, ich finde, es ist einfach cool gemacht.
Abgründe.
Man bekommt also diese Abgründe, aber auch ich glaube, auf der einen Seite diesen Flair in New York, den spürt man da so sehr, auch wenn der auch negativ sein kann, aber auch, ja, dass man sieht, wie dunkel ein Mensch sein kann und wird durch, genau, so den Job, durch, ich kann es ganz schwer beschreiben. Ich muss den, glaube ich, auch mal wieder schauen. Auf jeden Fall hat er mich beeindruckt, der Film. Der bleibt immer wieder in meinem Kopf hängen.
Also aber ich finde, er hat ja eine enorme Kraft und er kritisiert ja auch etwas ganz.
Genau.
Ne? Also es geht ja um Investmentbanker, es geht um diesen, ja, es geht um diese Art Luxus, ne? Also die verdienen so viel Geld, dass es am Ende darum geht, und das ist ja auch eine Szene in dem Film, wo er mit sich selber spricht und diese Visitenkarte anfasst und dann analysiert und dann im Prinzip sagt, die ist aus einem ganz bestimmten. Also es geht am Ende um Statussymbole, ne? In einer komplett falschen, kranken Welt.
Genau.
Und das macht er, also Patrick Bateman, aber das ist, ja, also dieser Film, der ist echt hart. Aber
also ich könnte ihn auf jeden Fall jedem empfehlen, aber ja, man nimmt davon was mit und das finde ich eigentlich immer wichtig bei Filmen, dass du da noch irgendwie so ein, ja, bei Feel-Good-Filmen ist es schwierig, was mitzunehmen, das ist immer einfach nur nett und da habe ich, glaube ich, irgendwie so genau das, was du sagst, so diese Scheinwelt, dass man die einfach nicht zu ernst nimmt, dass man sich nicht unter Druck setzen lässt, dass man genau diese Punkte, die einen zu so einem schlechten Menschen machen könnten, einfach,
dass man bei sich bleibt.
Genau, dass man bei sich bleibt.
Obwohl, ich nehme auch eine Menge mit aus Notting Hill und sowas. Manchmal ist es so, dass ich gucke mir das dann an, wenn ich habe ja natürlich auch nicht, genauso wie du, nicht jeden Tag ein Sonnenscheingesicht auf, ne? Also das sind aber so Filme, die gehen mir total ans Herz. Und manchmal denke ich so, warum machst du dir eigentlich alles immer so kompliziert?
Stimmt.
Ne, also warum denkt man darüber nach, jetzt habe ich den Job nicht gekriegt oder das ist passiert oder der hat dich genervt? Und dann denke ich immer so, ist doch eigentlich viel einfacher. Ich bin mir geht's gut, ne? Ich habe tolle Menschen um mich rum, ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Freunde. Und das bewirkt dann manchmal, oder auch ein Song, ne? Also es gibt so Songs, die höre ich und dann habe ich so eine unfassbare Energie und freue mich so dermaßen über das Leben.
Dazu muss ich sagen, ich war vorgestern joggen um die Alster und ich habe halt eine Liste, die heißt Krachziger.
Krachziger?
Ja, Krachziger, 80er. Ja, die ist von einem Freund. Unbedingt mal bei Spotify anhören. Und da kam, ich war super unmotiviert und dann kam der Song I'm Still Standing von Elton John. Und ich habe dann wirklich die gesamte Runde nur diesen Song immer wieder repeat, immer wieder
ja,
neu gehört.
Der
ist so stark und der ist so, ich weiß nicht.
Der hat so eine Power.
Ja,
aber das finde ich cool. Ja, aber das ist so geil, was dann für Endorphine freigesetzt werden. Und dann denkst du so, und du bist dann bestimmt die Runde, die ich normalerweise in 2 Stunden schaffe, so in einer halben Stunde gelaufen.
Aber da muss ich sagen, dass mich dieser Song noch mehr bewegt, seitdem ich Rocketman geschaut habe. Weil du da ja wirklich siehst, wie jeder Song ja auch so eine Bedeutung hatte. Klar hat jeder Song auch eine Bedeutung, aber ja, um ganz ehrlich zu sein, wie oft hörst du dir wirklich die Lyrics an und das ist wirklich so ein Song, den ich jetzt total fühle.
Nee, ja, aber ich finde das schön, dass du das sagst, weil ich glaube, das Spannende, also ein toller Film übrigens mit Taron Egerton. Wo hast du den geguckt? Du hast den bestimmt glamourös geguckt.
Na, tatsächlich war ich in Cannes beim Filmfestival.
Das ist so eine Frechheit.
und durfte den live, also das erste Mal schauen, und Taron und Elton John waren im Kino, saßen nebeneinander. So wirklich, ich konnte Elton John auf den Hinterkopf schauen. Und nach dem Film wurde natürlich direkt die Kamera auf Elton John gerichtet und Taron, die saßen hier nebeneinander. Und Elton John hat geweint. Und das konntest du quasi live auf der Leinwand dann miterleben. Ich glaube, das wurde gar nicht ausgestrahlt. Das heißt, Es war nur für die Kinogäste zu sehen. Und das war total bewegend. Da ist mir wirklich auch, glaube ich, eine Träne gekommen. Weil der Film ist ja sehr... Oh, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt. Man denkt sich einfach nur so, warum gibt es nicht diese eine Person, die Elton John zur Seite steht in dem Film? Weil er ja wirklich, ja, da zugrunde geht teilweise, teilweise ist ein gutes Wort. Weil er von allen nur wahrgenommen wird als, ach, der ist ja so stark, der kriegt ja so viel Aufmerksamkeit. Aber hat nicht die eine Person, die einfach für ihn da ist, neben der Show, neben diesem ganzen Glamour. Und das hat mich auch total bewegt, dieser Film. Und dann auch noch zu sehen, wie Elton John dann weint, das scheint ihn ja dann auch mitgenommen zu haben. Und der hat ihn ja auch das erste Mal dort gesehen oder vielleicht dann richtig erst gefühlt. Das war schon stark und das werde ich nie vergessen. Auf der Afterparty habe ich sogar neben ihm getanzt.
Neben Elton John?
Ja.
Und der ist er immer noch so ein Party-Typ oder eher so ein bisschen älterer Herr, tanzt mit
ich glaube, der war eher so für 30 Sekunden da mal ganz kurz und dann hat er sich verabschiedet.
Also aber ich war ja auch schon ein paar Mal im Cannes zum Arbeiten auf dem Filmfest. Wie stelle ich mir denn eine Elton John Rocketman Aftershow Party vor? Also ist die genauso wie mein Kopf gerade, weil Rocketman ist einfach bunt, Knall, geile Musik und richtig Party. War die genauso?
Also die Musik war fantastisch. Natürlich viel Elton John, aber auch viele 80er, 90er. Und das Beste von heute.
Muss man dazu sagen, das ist ein klassischer Radiosenderspruch. Genau.
Und das war aber sehr... glamourös, aber gar nicht so bunt. Ich glaube, Elton John kam wieder in seiner klassischen Gucci-Sonnenbrille und sehr cool. Ja, aber sonst war es einfach nur echt ein cooler Abend. Die Superstars sind natürlich gefühlt, glaube ich, nach 20 Minuten gegangen. Aber wir hatten dann noch unseren Spaß. Und das war wirklich auch direkt am Wasser. Das heißt, du konntest am Strand dich noch hinsetzen. Und da war, glaube ich, ein Feuer und das war echt cool.
Ich habe bei meinem ersten Cannes-Filmfest habe ich Daryl Hannah kennengelernt an einer Bar.
Und?
Wir wechseln das Thema.
Sehr gut.
Nein, aber was ich dazu sagen wollte, weil du es gerade angesprochen hast, Rocketman ist ja für mich eigentlich auch der bessere Film als Bohemian Rhapsody.
Oh, echt?
Ja, also weil...
Bohemian Rhapsody fand ich ganz toll.
Ja, der ist auch toll. Der ist auch super, ne? Der ist aber... also ich sag mal so, die Performance von Rami Malek, ja, der einen Oscar dafür kriegt, auch völlig zu Recht als Freddie Mercury, aber das Jahr danach kam dann Rocketman raus mit Taron Egerton und ich fand ihn noch besser als Rami Malek.
Ich muss sagen, ich fand Taron fantastisch, Super. Aber ich muss sagen, mir war das an einigen Stellen etwas zu kitschig. Das ist die einzige Kritik, die ich Rocketman geben würde. So, weißt du, mit diesen Flügeln und dann, was ja auch natürlich auch irgendwie Elton John ist, aber so an einigen Stellen fand ich einfach Bohemian Rhapsody cooler.
Ja, das stimmt.
Weißt du, es war einfach so ein bisschen more edgy.
Ja, das war, aber ich glaube, dass Rocketman natürlich auch viel mehr Fantasie war, ne, wenn er dann abhebt auf der Bühne und sowas. Ich kann das verstehen, aber was ich so unfassbar fand an Rocketman ist, also man redet ja immer davon, dass die Künstler einen Nummer-1-Hit haben wollen in Amerika. Ich meine, Elton John hatte irgendwie 20 Jahre nur Nummer-1-Hits. Also die Dimension, was da abgegangen ist, das habe ich so gar nicht fassen können.
Ich bin ja auch mit Elton John aufgewachsen, in Klammern.
Also deine Eltern,
weil meine Eltern sind die größten Elton John-Fans und sind auch echt zu vielen Konzerten gegangen.
Ja, cool. Ja, der kam ja, wollte ja jetzt, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr nochmal auf Tournee gehen. Da wollte ich mir auch Karten kaufen und dann habe ich irgendwann gedacht so, 850 Euro für ein Ticket.
Und jetzt kommt es noch ganz kurz. Ich habe bei der Afterparty hat Elton John auch nochmal live gesungen mit Taryn zusammen.
Oh.
Und am Klavier gespielt mit diesem Blick auf das Wasser. Ich werde dir gleich nochmal Bilder zeigen.
Oh, will ich die sehen? Ja. Dann will ich richtig mal. Ja, nee, ich möchte sie gerne sehen. Aber, nee, aber du hast es eben gerade angesprochen und das finde ich dann auch wiederum spannend. Also zwei Punkte an diesem Film sind ja wirklich auch beeindruckend. Nummer eins, und das ist ja das große Problem auch bei ganz vielen Stars. Ne? Also du hast eben davon gesprochen, dass er so einsam war. Der hatte ja auch nur Blutegel an seiner Seite. Also Menschen, die ihn auslutschen wollten, damit er...
Das mit seinem Vater.
Ja.
Oh Gott. Wo er gesagt hat, das hat mich so mitgenommen. Ja, ich hätte so gern ein Autogramm von dir, wo er sich im ersten Moment ja gefreut hat und gesagt hat, ach ja, mein Vater findet das, was ich mache, toll. Und dann, ja, für meinen Sohn. Und den Sohn in den Arm genommen und gesehen, wie sehr diesen Sohn liebt und ihm
und
Liebe schenkt und wie er ihm ignoriert hat und das alles ist das, oh Gott, mein Herz ist kaputt.
Ja, aber da siehst du mal, wie schlimm das ist, ne? Mhm. Also wie schlimm, was da auch in einigen Leuten, bei Freddie Mercury genauso, ne? Also seine Homosexualität, auch sein Bezug zur Familie, dieses so Abstoßen, das haben sie natürlich am Ende dann so ein bisschen happier gedreht, aber das sind natürlich auch alles Dinge, die angetrieben haben. Guck mal, Tom Hanks 1000-mal umgezogen, Tom Cruise 1000-mal umgezogen, Johnny Depp 1000-mal umgezogen, die Eltern alle gescheiterte Ehen gehabt. Und das ist natürlich echt grauenhaft. Und wenn du dann anfängst, Menschen zu vertrauen, und bei Elton John war es ja noch viel extremer, mit seinem Lover und seinem Manager sozusagen, der ihn dann so hintergeht in einer so unfassbar miesen Art und Weise, das ist echt hart.
Und man sieht das ja nur von außen. Also jetzt zum Beispiel Elton John denkt, der ist ein Superstar, der kann doch einfach seinen Manager wechseln, ist doch gar kein Problem. Aber tief drin, wie es dann bei ihm aussieht und dass es vielleicht seine einzige Bezugsperson ist, das weiß keiner. Und das hat mich echt schon bewegt. Und wo du eben dabei warst, beeindruckend, dass Taryn diese ganzen Songs ja selber gesungen hat. Und ich habe den ja live singen hören, das ist unfassbar. Der singt nicht ganz so gut wie Elton John, aber wirklich zu 90%.
Und sich das unfassbar zu trauen.
Ja, unfassbar.
Ja, finde ich auch super. Es gibt diese eine Szene, wo im Prinzip so ein Alterssprung auch ist, weißt du, mit dem Jahrmarkt, wo er durch diesen Zaun durchtanzt sozusagen. Das fand ich auch super. Und ich finde, also, und das, was du gerade meintest, wenn man dann mal so...
Weißt du, was mir da gerade einfällt? Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ich weiß jetzt, warum ich an einigen Stellen Rocketman nicht so gut fand, hatte ich ja eben schon gesagt, weil ich bin nicht so der Musical-Fan.
Ja,
weißt du, in diesen Momenten, ich kann mich genau an den Moment erinnern, wie er dann da an diesem Jahrmarkt lang geht. Ich so,
ich möchte das
nicht.
Ja, also man muss natürlich so ein bisschen Fable haben. Also ich bin jetzt auch kein riesen Musical-Fan. Also ich finde es auch ganz schön anstrengend. Es gibt ja auch grauenhafte Filme, wo 2,5 Stunden nur gesungen wird und wo du danach denkst, oh bitte nicht, ich kann es nicht mehr ertragen.
Ich war auch noch nie... war ich schon mal im Musical?
Du lebst in der Musical-Stadt Nummer 1, ne?
Ich sollte es vielleicht auch einfach mal.
Aber dann musst du dir was Gutes
einlassen.
Also es
Hast
kommt
du einen
ja,
Tipp?
Ja, also es gibt ein Musical, das momentan ja auch extrem gehypt wird, das heißt Hamilton von Lin-Manuel Miranda. Das geht ja um Alexander Hamilton und sozusagen die Constitution of America. Und das ist ja ein Rap-Musical.
Oh.
Und es ist abgefilmt worden, es läuft, ist ja eine Disney-Produktion. Läuft bei Disney Plus und das kann man sich, finde ich, sehr, sehr gut angucken. Und das kommt jetzt bald nach Hamburg.
Ach cool.
Also auf Deutsch dann allerdings.
Aber damit habe ich zum Beispiel kein Problem. Es gibt ja auch so Filme, die man quasi auf Englisch gucken muss, weil das sonst nicht rüberkommt. Aber ich denke immer so, ach komm, gemütlich auf Deutsch.
Ja, finde ich ja auch gut. Also wenn man es gut übersetzt.
Ja,
ich glaube,
genau,
also,
das muss gut gemacht sein.
Die deutsche Sprache ist ja auch eine wunderbare Sprache. Ne? Also es ist ja viel umschreibender. Englisch ist ja viel straighter und viel...
Es gibt eine Ausnahme.
Okay.
Kennst du Fran Lebowitz? Fran Lebowitz?
Nee.
Ich weiß nicht, ob's... Nein.
Nein.
Musst du unbedingt anschauen.
Okay.
Die hat so eine Dokumentation.
Ich kenne Annie Leibovitz, das ist die
eine
Fotografin.
Eine Autorin, aber. Ich würde schon fast sagen, ein Comedian. Die hat mit Scorsese so eine Doku-Reihe, wo sie so über das Leben in New York spricht. Und die hat so einen guten Humor. Und die spricht halt auf Englisch, genau. Und das auf Deutsch übersetzt geht halt überhaupt
gar nicht.
Da kommt kein Witz rüber. Das
aber
unbedingt
bist du,
anschauen.
Bist du der englischen Sprache so mächtig, dass du darüber lachen kannst? Also, weil das ist ja immer, man sagt ja, wenn du anfängst, über den Humor in einer anderen Sprache zu lachen, dann bist du da voll drin.
Ich würde mal sagen, dadurch, dass ich ja die letzten 4, 5 Jahre nur im Ausland war. Also ich war, glaube ich, im Schnitt über 300 Tage im Jahr unterwegs. Ja, natürlich letztes Jahr nicht, aber davor 2019, 2018, 17, 16, so die 4 Jahre, habe ich halt nur auf Englisch gesprochen und teilweise schon auf Englisch geträumt und bin teilweise auch, wenn ich im Ausland war, hier wieder zum Bäcker gegangen und habe auf Englisch bestellt und dachte, Gott, mit meinem deutschen Akzent jetzt, was denkt die denn jetzt von mir? Oh Gott, total unangenehm. Aber dadurch, dass ich natürlich auch viel mit englischsprachigen Kunden arbeite und spreche, Telefonate führe, geht es gut. Aber ich muss sagen, das letzte Jahr hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen.
Ja, aber
ich
das
bin
kommt
nicht mehr
wieder.
So ein, nicht mehr so ein Schwung, ein bisschen eingerostet. Ach,
ist, man sagt ja so schön, es ist wie Fahrradfahren, wenn das einmal drin ist. Also wenn du anfängst, in einer anderen Sprache zu träumen, dann bist du voll drin. Dann
ja,
war es das.
Das hat dadurch, dass ich viele englischsprachige Freunde habe und auch die in den letzten Jahren gewonnen habe, dadurch hat das sich, glaube ich, viel besser entwickelt. Genau das, was immer alle sagen. Du musst einfach in einem englischsprachigen Raum irgendwie leben oder sein für eine längere Zeit, Freunde haben. Und dann nimmst du ja auch so die Sätze auf, die die sagen. Also wirklich auch diesen Slang. Ich habe ja viel Zeit auch in L.A. verbracht und da viele Freunde. Teilweise am Anfang dachte ich mir so, Gott, ich verstehe gerade gar nicht den Humor. Ich verstehe gerade überhaupt nicht die Wörter, diesen Slang, den die haben. Aber irgendwann nimmst du das auf. Und ehe du dich umschaust, hast du dann auch so auf einmal sowas gesagt wie ja, mir fällt jetzt nichts ein natürlich, aber so dieses, it's like, you know, blah, 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 like, was sie halt immer sagen.
You know, it's like.
You know, it's like.
Ja, genau. It's like, you know, and I was,
and then I was like.
Ja, genau.
Genau,
and I was like. Aber das perfektionieren die in L.A. Also Das ist wirklich schlimm. Das nervt mich aber auch zeitweise. Dann denke ich immer so, ich weiß jetzt, it's like. Ne? Erzähl jetzt einfach, was du erzählen willst.
Das aber die mir. Machen sich darüber auch lustig. Das ist dann auch wieder witzig. Aber ja.
Nee, aber das ist ja gut. Also bei mir ist das genauso gewesen. Also ich bin da ja sozusagen auch muttersprachlich mit aufgewachsen. Aber ich weiß noch, dass in meinem Highschool-Jahr war ich in Virginia und dann kam ich da an und ich dachte immer so, Alter, was wollt ihr von mir? Ich verstehe kein Wort. Und dann haben meine Highschool-Freunde dann mit mir Eddie Murphy Raw geguckt. Das ist ja so ein Stand-Up-Programm, für das gefeiert wird, immer noch. Und ich saß damals davor und dachte so, weiß nicht, was daran witzig ist. Und alle um mich rum sich weggeschmissen. Und dann nach einem Vierteljahr habe ich es dann auch endlich geschnallt. Sag mal, gibt es denn auch Serien neben den ganzen tollen Filmen, die du schon genannt hast?
Tatsächlich habe ich jetzt gerade eine deutsche Serie geschaut. Der Pass.
Oh!
Ja. Und ich habe mich auf die Abende gefreut. Natürlich, leider sind es ja nur 8 Episoden.
Nicolas Ovtcharek.
Ja, der ist ja jetzt auch in Amerika total gefeiert.
Ja, aber weil der einfach auch so ein geiler Typ ist, ne?
Diese Serie, die hat mich so mitgenommen, die war so
und
gut.
Julia Jentsch, also muss
und,
man ja auch sagen.
Ich muss dazu sagen, ich habe die nachts geschaut und dieser Serienmörder, ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen,
nein, darfst
auf jeden
nicht.
Fall schauen. Man weiß ja ab einem gewissen Punkt, wer es ist, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Und ich habe die 4., 5. Folge, wo, das kann ich ja jetzt nicht sagen, nee. Aber war auf jeden Fall spooky. Und es war, glaube ich, 1 Uhr nachts, hat es geklingelt bei mir. Und dann klingelt es 1 Uhr nachts bei mir. Das war anscheinend ein Klingelstreich, aber es war wirklich... Mir ist kurz das Herz in die Hose gerutscht. Ich dachte so, Gott, was passiert hier gerade?
Und dann hast du dir...
Hab so mein Schlafzimmer so langsam abgeschlossen. Okay. Und,
es hat aber an der Tür geklingelt, du hast dein Schlafzimmer abgeschlossen, aber die...
Ja, weil ich dachte, Gott, ich...
Die Wohnungstür jetzt... aufgemacht, Schlafzimmer abgeschlossen.
Nein, die Wohnungstür... Ich habe gar nicht... Ich habe mich nur so 1 Meter aus dem Bett bewegt und dachte...
Aber okay. Ich kann dir das auch sagen, ich habe ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin ja auch relativ nicht so viel wie unterwegs wie du, und jetzt letztes Jahr logischerweise gar nicht, aber wenn ich in ein Hotelzimmer reinkomme, also manchmal ist es total nett, dann sagen sie, ja, sie sind jetzt ja länger da, Herr Gietchen, geben wir ihnen ein größeres. Ich will immer gar kein größeres, ich will ein kleines. Das klingt jetzt kein Anfall von Arroganz, liebe Leute, sondern ich möchte ein kleines, weil ich packe meinen Koffer so aus, dass möglichst viel überall im Zimmer ist.
Einmal überall in jeden Sessel, einmal reinsetzen.
Genau.
Und tatsächlich, schaue ich auch immer so einmal unters Bett und einmal hinter jede Gardine. Ich bin da echt so ein bisschen, ich glaube, ich habe zu viele Horrorfilme auch früher geguckt.
Nee, ich bin ja kein Horrorfilm-Fan, das vertrage ich nicht.
Also, doch, das habe ich früher viel getan.
Echt?
Ja, und wir haben viele offene Fenster. Ich komme aus dem Dorf und da wohnen wir auch in der Sackgasse neben dem Wald und da wurde auch schon mal eingebrochen. Naja, aber auf jeden Fall so viel dazu. Und habe aber trotzdem immer so auch nachts alleine irgendwelche Horrorfilme geschaut.
Wirklich?
Ja,
warum war das so ein, für dich so ein, also,
weiß ich auch nicht, das
so ein Kick
mit, ja, so ein Kick, so, nee, das war wahrscheinlich so ein Revoluzzer-Denken, dass du mit 15 Horrorfilme ab 18 schaust, wenn die Eltern nicht da sind.
Aber
cool.
Guckst du dir dann so Paranormal Activity an oder sowas mit so einem Serienmörder, so keine Ahnung, Mike Myers oder irgendwas?
Alles.
Echt?
Hannibal Lecter, alles.
Ja, okay.
Komm.
Aber da, mit sowas kann ich besser umgehen. Aber wenn das so, da so paranormale Geschichten, nee, so Geister kommen rein oder Leute laufen oben
genau
an der Decke lang.
Ja, aber genau andersrum. Weil Geister, da, an die glaube ich ja nicht. Das ist für mich dann kann ich das abhaken. Aber sowas wie irgendwie ein Einbruch oder ein Serienmörder, wo ich sage, irgendwie noch auf wahre Begebenheit oder irgendwie sowas, dann denke ich mir, hui, das finde ich noch verrückter.
Aber okay, also du hast in einer Sackgasse gelebt, an einem Wald, in einem kleinen Dorf.
Ja.
Und hast dir alleine abends Horrorfilme angeguckt? Ja. Oder war dann zumindest noch jemand zu Hause?
Nein, das war ja genau das. Ich durfte die ja nicht schauen, weil die ab 18 sind.
Ach so, und dann, wenn die Eltern...
wenn die Eltern dann weg sind, dann habe ich die geschaut. Und dann bin ich natürlich ins Bett irgendwann, habe nur darauf gewartet, wann sind Mama und Papa wieder da.
Nee, aber ich habe manchmal so, also wenn ich dann im Hotelzimmer liege und ich bin richtig hundemüde, dann penne ich ein und dann irgendwas passiert. Ich höre irgendwas und dann denke ich so, Alter, Scheiße, irgendwas ist hier doch falsch. Und dann gucke ich wieder raus und dann bin ich wach.
Ja, ich
und dann,
bin auch.
Dann habe ich Kino im Kopf, weil ich dann denke, irgendwas passiert und dann bin ich noch fertiger als vorher.
Obwohl, ich muss sagen, im Hotel fühle ich mich eigentlich immer geborgen. Ich finde, das ist dann eher so...
Weil du in der Lobby schläfst.
Ja, genau. Nee, aber weil du da gefühlt neben anderen Menschen noch bist.
Ja, in Corona-Zeiten. Also ich war in einem Hotel für die European Film Awards in Berlin. Mhm. Im Sofitel. Und ich glaube, da waren von, ich weiß nicht, wie viele Zimmer, die haben 400, ich glaube, da waren 2 besetzt.
Ja, gut.
Und das ist echt ätzend, wenn du abends durch den Hotelgang gehst und weißt so... Hier ist niemand.
Und dann, wenn da jetzt jemand stehen würde, dann auch.
Dann wäre es
das. Gute
gewesen.
Nacht.
Na, ich hätte den zerstört, selbstverständlich. Aber ich finde das interessant. Also, der Pass.
Der Pass. Ich habe auch noch andere, die
ja,
ich
ja,
nennen
gerne.
Kann, aber,
teil sie mit
aber
uns.
Ich muss sagen, echt, der Pass, den habe ich ja jetzt seit, weiß, wann war das? Vor einer Woche zu Ende geschaut. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste.
Wenn es weitergeht.
Und ich bin ein ganz großer Jerks-Fan. Ein riesiger Jerks-Fan und ich muss sagen, da wurde ja, glaube ich, ja, am 24. Dezember oder 23. Dezember um den Dreh wurde schon die erste Folge, ich glaube, der 4. Staffel gezeigt. Ich bin mir nicht sicher. Und da war es auch so total fies, weil du eigentlich weiterschauen möchtest und dann ist es so, und die nächste kommt dann in 4 Monaten. Cool. Aber ja, Jerks ist auch eine sehr coole Serie und natürlich Modern Family.
Modern Family brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Das ist, ich liebe diese Serie.
Cameron, ne? Ist der Beste.
Also das Schöne ist ja, dass du dir die Serie anguckst und immer wieder passieren da Dinge und irgendjemand anders steht im Zentrum sozusagen dieser Folge. Ich mag einfach die unterschiedlichen Charaktere. Ich finde das ganz großartig. Ich mag diese Tollpatschigkeit, diese Liebe, aber auch diese Nähe zur Realität. Ne? Also weil du entdeckst ja in jeder Folge irgendetwas, was dir selber schon mal passiert ist und an jeder Person auch einen Charakterzug, den du selber hast.
Da ist jetzt meine Frage an dich. Wer von den Charakteren, mit wem kannst du am besten dich identifizieren? Wo würdest du sagen, ich bin am ehesten Cameron oder Manny oder ja, wer auch immer?
Ich bin der Tollpatsch.
Also der Vater.
Ja.
Wie war nochmal sein Name?
In der Serie oder als
Schauspieler? Ja, in der Serie.
Oh.
Ich habe es auch gerade gestern geschaut. Gott.
Ich sag's dir in 2 Sekunden. Ich google das mal.
Moment.
Modern Family.
Oh, das ist sowas ärgert mich. Ich habe auch gestern eine Doku geschaut über...
Hast du schon wieder vergessen?
Nee, in der Doku sprechen sie ja nicht so viel über den Namen des Vaters, aber da geht es so ein bisschen hinter die Kulissen und das ist total spannend, wie die auch wirklich so eine Familie...
Phil! Phil
Klar,
Dunphy.
Phil Dunphy, ja, ja. Der ist super.
Also ich sehe mich sehr in Phil wieder, weil also ich glaube, ich habe manchmal auch die Tendenzen, etwas zu tun, von dem ich eigentlich gar nicht weiß, was ich da mache. Und dann rutsche ich voll rein. Oder ich möchte gerne eine Situation retten und versuche es allen recht zu machen. Ja. Und dann geht es voll in die Hose.
Kennst du die Folge, wo sie, also die Frau, einen Marathon läuft und er sagt dann, ja, ich kann das auch total gut und er kann es aber überhaupt nicht und sie, ach, das ist alles so gut, wie er einfach auch immer so ehrgeizig ist, auch mit Kindern,
ja, ja.
Wie man ja eigentlich immer die Kinder gewinnen lassen würde und er ist aber so ehrgeizig, dass er den irgendwie noch, er kann es nicht. Und aber trotzdem ist er dabei sympathisch. Das
aber
ist
da
so
ich,
herrlich.
Das hat Elton hier auch in der Folge ganz spannend erzählt, dass er zum Beispiel bei seinen Kindern immer knallhart das durchgezogen hat.
Ja?
Also er hat sie nie gewinnen lassen, weil er meinte, warum? Ne? Also sie müssen es ja lernen. Ja, ich fand das, aber es ist ja auch eine interessante Ansage. Aber Modern Family finde ich großartig.
Aber weißt du, was noch schlimmer ist, wenn du sagst oder jemanden gewinnen lässt, in Anführungsstrichen, und dann sagst, ja, also wenn ich gewollt hätte, hätte ich gewinnen können.
Das
geht gar nicht.
Aber das sind ja auch die Leute, die früher in der Schule rausgekommen sind nach einer Klausur und gesagt haben, ey, ich wusste gar nichts. Und dann sagst du so, aber du hast doch irgendwie 3/4 Stunde vor allen anderen abgegeben. Ja, aber ich habe auch nicht gelernt und so. Und dann am nächsten Tag 15 Punkte.
Ja, ja, klar.
Hab ich gesagt, ey, ganz im Ernst, warum machst du, gibst mir ein scheiß Gefühl und du weißt doch ganz genau, entweder hast du geackert oder du bist super smart, aber dann spiel es doch aus. Dann tu nicht so.
Ja.
Aber wen findest du denn am besten? Also mit wem identifizierst du dich denn am meisten bei Modern Family?
Oh, das ist wirklich schwierig. Aber
mit
schon
Gloria.
So, ja, nee, die ist sehr aufgeregt. Ich würde fast sagen, eine Mischung aus Cameron.
Okay.
Und der ja auch immer so von allem so sehr begeistert ist, aber dann auch irgendwie so ein bisschen... Ja, ganz witzige Seiten an sich hat. Und dann, wie heißt nochmal die Frau von Phil?
In dem Film? Claire.
Claire, genau.
Also in der Serie, Claire.
Genau, auch ein wenig Claire, tatsächlich. Die ist ja ein bisschen unsympathisch, aber die ist ja sehr auf Zack, würde ich mal sagen.
Ja, aber sie ist ja nicht, sie ist ja eigentlich, sie wirkt nur unsympathisch, weil ihr beknackter Mann einfach so viel...
Sympathie abgreift.
Ja, aber auch so viel Quatsch macht. Weißt du, was ich meine? Also sie muss da, sonst wird diese Familie ja komplett zerfallen, wenn da nicht jemand ist, der so ein bisschen das Zepter in der Hand hält.
Ja, aber genau diese Mischung aus Claire, die sehr ja strukturiert erscheint, organisiert und so weiter, aber auf der anderen Seite auch Cameron, der ja, der hat einfach so, der nimmt das Leben so, wie es ist und ist irgendwie, dann ist er auf einmal ein Clown und dann ist er auf einmal, der ist ja auch einmal Soccer-Trainer und ja, und macht irgendwie macht alles mit und total, ja, lustig.
Ich finde es auch, also ich finde die Serie, ich mag die auch, ich habe die auch so ins Herz geschlossen und du kannst so weggucken.
Du kannst es auch immer wieder schauen. Ich muss sagen, zum Beispiel How I Met Your Mother ist auch eine weitere Serie. Die habe ich immer so nebenbei geschaut. Und die kann man auch immer so einfach weggucken. Aber da sind die Witze so plakativ. Und bei Modern Family finde ich das ein bisschen, ja, ein bisschen
besser,
stimmiger. Und das sind so, irgendwie kann man es ja auch immer schon sich zusammenreimen, was jetzt passiert. Irgendwie, ja, das... Phil kauft jetzt dieses, keine Ahnung, Schloss für irgendeinen Geburtstag und dann gibt's wieder irgendwie ein Problem und so. Das kann man sich immer alles schon zusammenreimen, aber es ist halt genau, ja, es ist immer
es ist
so
sympathisch.
Ja, es ist sympathisch und es ist nochmal die eine Runde weitergedacht.
Ja.
Also es sind wirklich die Autoren, das habe ich ja auch gestern in der Doku gesehen, die Autoren hinter Modern Family, also erstmal dafür bravo, aber die haben auch gesagt, wir erzählen eigentlich die Geschichten, die uns im Leben passieren.
Und das ist das Schöne, ne?
Genau.
Also, aber ich glaube, das ist auch die größte Stärke. Also es gibt ja diese klassischen Geschichten, die dann auch basierend auf einer wahren Geschichte im Film erzählt werden. Und manchmal denkst du so, wow, also du musst gar nicht so crazy sein, weil das Leben, und das ist ja das Schöne auch, muss man ja sagen, hat so viele Facetten und so viele bunte Ecken und so viele absolut bizarre Zufälle.
Und die Charaktere machen es halt dann so gut, wie zum Beispiel, dann hat gestern der eine Autor erzählt, ja, mein Mann und ich, wir haben dann diese Situation gehabt, dass wir das Gleiche anhatten. Wir kamen beide mit dem gleichen Anzug raus und waren dann so, Und dann siehst du halt, wie Cameron und wie heißt nochmal der andere Cameron und
also der Mann von Cameron.
Genau, der Mann von Cameron.
Oh Mann, ey, Cameron Frage, du, das ist jetzt ja hier, ist Mitch.
Mitch, genau. Cameron und Mitch kommen raus und die haben ja jetzt die Tochter. Das ist so herrlich, wie sie dann gucken sich so an und direkt so ein gewisses Konkurrenzdenken und dann so, und? Who wore it better?
Ja.
So zu der Tochter. Und die Tochter sitzt so, ist irgendwie 4 und total denkt verdattert.
Was wollt ihr eigentlich von mir?
Was wollt ihr von mir? Und das ist so, ja.
Nee, das finde ich auch schön. How I Met Your Mother habe ich nie so richtig mich reingefunden. Und was ja auch alle immer hochloben ist, Big Bang Theory, da bin ich auch nie richtig reingerutscht. Ich fand das cool, aber Modern Family liegt mir mehr. Und auch so Friends und sowas, das sind eher meine Dinger.
Also, ich habe Friends nie geschaut.
Nein.
Ich muss es unbedingt nochmal schauen.
Guck sie mal an.
Ja.
Also weil du hast eben gerade von Autoren gesprochen, mit was für einer Schnelligkeit die Witze platzieren und Pointen setzen, das ist echt der absolute Wahnsinn. Bist du denn eher Team Kino oder Team Couch?
Puh. Also ich muss sagen, ich bin bei so viel guten Filmen wie Notting Hill zum Beispiel eher Team Couch, aber bei so Actionfilmen, sagen wir jetzt mal 96 Hours zum Beispiel.
Ja.
Da bin ich eher Team Kino. Ich finde sowas cool mit diesem Popcorn Flair und Nachos und du sitzt da und hast einfach nochmal, nimmst das ganz anders wahr und stellst dich auch auf den Film viel besser ein. Finde ich irgendwie cooler.
Also du magst beides gerne.
Beides.
Aber gibt es denn, wenn du zu Hause guckst, also hast du dir da, also guckst du auf dem Laptop, auf dem iPad oder guckst du auf dem Fernseher? Also ist das für dich auch so richtig mit Couch, relaxen und was Schönes zu trinken und was Schönes zu essen?
Ich muss sagen, ich schaue selten Filme alleine.
Okay.
Entweder, ja, immer mit jemandem zusammen. Ich nehme ja selten die Zeit dazu, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Film alleine geschaut habe.
Damals, als du noch alleine in Seevetal im Haus gelebt hast, Horrorfilme.
Aber ich habe zum Beispiel auch Ein Werk ohne Autor, auch ein guter Film, muss ich auch nochmal hier.
Florian Henke von Donnersmarck, genau. Tom Schilling.
Ja, ich bin ein großer Tom Schilling-Fan. Ich muss sagen, doch immer auf dem Fernseher, selten auf dem Laptop, weil ich finde, einen Film muss man dem wirklich auch diese Ehre dann geben und sich darauf einstimmen, um da auch richtig zu fühlen.
Finde ich auch. Also ich glaube, die Problematik, ich habe jetzt letztens haben die Damen von Herrengedeck mir erzählt, es gibt so einen Beamer, also den du nicht oben hinhängst, sondern den du direkt vor der Wand platzieren kannst. Und dann macht er dir das Bild groß. So ein Ding möchte ich gerne für zu Hause. Also weißt du, was ich meine?
Aber ich habe gar keine weiße Wand. Also ich wüsste gar nicht, wo.
Wieso, was für Farben haben denn deine Wände?
Ich hab eine weiße Wand, aber genau an der Wand steht meine Couch.
Okay.
Und
musst du die umdrehen?
Dann muss ich komplett mein ganzes Wohnzimmer irgendwie umdrehen.
Und du hast es jetzt ja gerade erst alles eingerichtet.
Mehr oder weniger. Ich warte noch auf sehr viele Möbel.
Okay.
Es ist wirklich verrückt, wie die Lieferzeiten, wie lange die Lieferzeiten sind.
Ich wollte in der Corona-Zeit eine Tischtennisplatte bestellen.
Oh,
das war letztes Jahr im April. Und dann habe ich geguckt und ich glaube, die früheste Lieferung war September 2020. Und dann habe ich gesagt, gut, dann macht das auch nicht so wahnsinnig viel Sinn.
Ja.
Und dann haben wir improvisiert, dann haben wir uns so einen komischen Tisch aufgebaut und anders gespielt. Das war auch völlig okay, aber
Ja, anscheinend auch diese ganzen Hanteln und diese ganzen Fitnessgeräte für zu Hause, an die kommst du ja irgendwie anscheinend auch überhaupt nicht mehr ran.
Ja, aber du machst ja viel zu Hause. Mhm. Du hast ja ein eigenes Fitnessprogramm
sogar.
Ja,
ich mache ganz viel, aber mit dem eigenen Körpergewicht.
Ja.
Aber das ist ja wirklich immer so, würde ich sagen, Frauen machen viel mit dem eigenen Körpergewicht und Männer wollen dann ja doch immer die Hand.
Ich habe ja auch ganz, also ich sag's jetzt ganz ehrlich, in diesem Lockdown ist es mir sehr schwer gefallen, viel Sport zu machen, weil einfach viele andere Dinge gemacht werden mussten im Familienumfeld. Aber ich habe das auch. Ich habe eine Zeit lang auch mit einem Personal Trainer immer zusammengearbeitet, der macht nur mit Eigengewicht. Ich fand das super.
Das ist nämlich das Beste.
Ja.
Ich kann das nur empfehlen.
Ja.
Und mein Programm.
Man sieht es ja auch an dir. Bei mir sieht man, dass ich vielleicht jetzt mal wieder anfangen sollte mit Eigengewichtstraining. Ja, was ist halt.
Komm.
So. Nee, aber das ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil deines Alltags, ne?
Also
Sport.
Aber das war es tatsächlich schon immer. Also das ist ja das Tolle auch an meinem Job, dass ich das integriert habe. Und auch Leute motivieren kann. Und wenn jetzt wirklich jemand zu mir kommt und sagt, hey, dank deines Programms oder dank deiner täglichen Motivation habe ich, keine Ahnung, 10 Kilo abgenommen. Und ja, vielen Dank, super. Es ist unfassbar, dieses Gefühl, dass du jemanden da motivieren konntest. Also ich freue mich da immer wieder.
Gibt es denn einen Sportlerfilm überhaupt, den du gut findest? Also gibt es da etwas, was du dir gerne, es gibt ja über Football, es gibt über Baseball, das sind ja die amerikanischen Klassiker.
Ich habe als
Klassiker.
Kind Kick It Like Beckham
geschaut. Oh, mit Keira Knightley.
Genau.
Ich meine, das war sozusagen ihr Durchbruch, genau. Ihr kompletter. Der war aber auch toll.
Ich fand den auch
du
super.
Du hast ja auch selber Fußball gespielt.
Genau, ja. Hat mir super, also ich habe mit 4 mit Tennis angefangen und habe da...
Das spielst
auch,
du immer noch?
Spiele ich auch immer noch, leider nicht regelmäßig, aber ich liebe Tennis.
Also würdest du mich richtig rund machen? Beidhändig oder einhändig Rückhand?
Beides, je nachdem.
Achso, okay, also die langen Bälle holst du dir mit
Longline der... Die Longline mache ich eher einhändig und mit beidhändig eher cross.
Und bist du eher Sand oder bist du schnell, also so Halle?
Ach, ich finde beides cool.
Okay, Surf und Volley. Also machst du gerne direkt die Leute kaputt? Weil ich habe früher mir so Ewigkeiten lange Duelle mit meinem lieben Freund Daniel geliefert, immer Sand. Weil das war also viel langsamer der Belag, logischerweise, aber ich mochte die Ballwechsel, dieses Rutschen hinter dem, wenn du da.
Gras? Hast du schon mal auf Gras gespielt?
Ich habe einmal auf Gras gespielt, das ist völlig absurd.
Ja. Warst du schon mal in Wimbledon?
Ich war schon mal in Wimbledon.
Das war unfassbar.
Aber ich muss dazu sagen, ich war nicht drin, sondern war draußen.
Ach so, weil ich habe das Match Federer gegen Nadal geschaut im Finale.
Oh, ja, okay. Und aber wer zu Elton John eingeladen wird, wird auch nach Wimbledon eingeladen.
Und ich bin ja Team Federer.
Ja,
und er hat verloren. Oder war das Djokovic?
Also ich finde, das
war auf jeden Fall sehr spannend und ging 6 Stunden.
Ja, aber guck mal, überleg mal, ich bin die Generation noch hier, Stefan Edberg, Ivan Lendl, Boris Becker, Michael Stich, Andrew Agassi, Michael Chang.
Ich war in Rio de Janeiro bei den Olympischen Spielen und ich habe mit Steffi Graf Tennis gespielt.
Und hier, meine Damen und Herren, ist der Podcast leider zu Ende. Wieso hast du mit Steffi Graf Tennis gespielt?
Das, ich war in Rio für ein Projekt und da war auch Steffi Graf dabei und dann...
Die ist bestimmt super cool, oder?
Die ist so cool und tatsächlich habe ich so schlecht gespielt und ich war so aufgeregt und sie hat so oft immer wieder, damit ich einmal einen Punkt mache, immer wieder neu gespielt und das war wirklich eigentlich begrenzt. Die Leute haben gesagt, ja, Steffi müssen weiter, die hat ja auch ein Programm, das sie da abarbeiten musste und hat, aber komm noch ein und noch einmal und noch einmal und ich so, Gott, ich kriege es nicht hin und jedes Mal und ich habe wirklich nie, ich habe dann am Schluss einen Punkt netterweise irgendwie noch gemacht, hat sie wahrscheinlich, ja.
Ja, aber da merkst du mal, wie viel Psyche auch dabei ist, ne?
Das
weil
ist wirklich, das mental ist, ja. Macht ein Tennis teilweise wirklich kaputt.
Aber ich fand das immer, und das habe ich so an Boris Becker geliebt, ne? Der war im Finale 2 Sätze zurück und 1-5 oder sowas bei Aufschlagspiel des Gegners und du wusstest, wenn der jetzt mal einmal seinen Schalter umlegt, dann haut er den noch weg.
Aber das ist so, das auch bei als Zuschauer macht einen das ja auch verrückt, oder?
Ich liebe zum Beispiel, und das gab es ja lange Zeit auch hier im Hamburger Roten Baum, ich mochte das Tennisturnier total gerne.
Ich liebe das ist super.
Ja, und ich war ganz häufig dann da durch Freunde und dann habe ich mir immer das Doppelfinale angeguckt. Weil Einzel ist ja schon beeindruckend, aber Doppel in der Geschwindigkeit, in der die reagieren, wenn die am Netz stehen, unfassbar. Also und da sage ich dann jedes Mal, ich meine, Aufstiege von 180 bis 230 km/h, ich meine, da siehst du ja gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben.
Also Tennis wirklich, ich habe auch viele Turniere gespielt, das hat mich manchmal mental echt fertig gemacht. Mich macht es als Zuschauer fertig, weil ich so mitfühlen kann, weil ich denke, oh Gott, die haben gerade einfach in ihrem Kopf, sprechen sie mit sich selber. Und es gibt auch dieses lustige Video von Tommy Haas, wo er so sagt, warum machst du das hier eigentlich? Kennst du das Video?
Nee.
So, dann sagt er so, ja, alle sind hier für dich da. Und da die Kamera filmt ihn einfach, wie er mit sich selber spricht.
Ach so,
auf der Bank
Turnier.
Sitzend.
Ach so,
auf der Bank sitzend. Ja, und ist alles, du machst ja alles kaputt. Dein ganzes Leben so wirklich so, wo ich mir denke, oh Gott, ich fühle gerade so mit ihm. Und er ist ja nochmal auf einem ganz anderen Level. Und genau deswegen, wegen diesem Psychospiel in deinem Kopf, habe ich Fußball fast noch mehr geliebt. Also ich habe mit 12, glaube ich, angefangen dann mit Fußball Und da habe ich wirklich die Liebe auch zu Fußball entwickelt. Ich war natürlich nicht so gut. Ich bin, glaube ich, mehr ohne Ball als mit Ball gelaufen.
Aber es ist ja ganz interessant, dass ganz viele Fußballer ja auch Tennis spielen.
Ja, genau.
Ne? Also ich habe ja ganz lange Fußball gespielt. Bei mir war der halbe Sturm auch Tennisspieler. Und das hat perfekt gepasst, weil die Tennisspieler logischerweise viel egoistischer gespielt haben als die Fußballer im Team. Ne? Das heißt, du brauchtest immer einen Stürmer, der so ein bisschen gesagt hat, ich will den Ball und box ihn rein.
Ja, ich habe auch tatsächlich dann im Sturm gespielt, aber das hat mir wirklich mehr Spaß gemacht, weil du irgendwie im Team bist. Es ist nicht irgendwie jeder Ballverlust irgendwie liegt jetzt an dir. Du bist da einfach irgendwie, ja.
Finde ich gut. Ich habe immer Verteidigung gespielt und dann zentrales Mittelfeld. Das ist jetzt ja die moderne Sechs. Aber ich habe es immer geliebt, mich in die Gegner zu verbeißen. Das war immer mein Lieblings.
Was war denn deine Zahl?
Ich hatte die 10.
Okay.
Also ich hatte anfangs
die ist doch sehr begehrenswert,
ja,
oder?
Also, ja, das, jetzt ist das ja, geht's ja bis hoch bis 77 oder sowas. Damals war das ja immer mit der Position zusammenhängt und die 10 war sozusagen zentrales Mittelfeld und ich war sozusagen, war auch die ganze Zeit, also die letzten 15 Jahre in der Jugend, bis ich dann irgendwann im Herrenbereich war, immer Mannschaftskapitän. Das hat mir aber auch Bock gemacht. Also ich fand das cool. Da war ich, das hat mir gelegen. Ich fand das super.
Aber das ist ja auch, ich finde, Fußball macht ja auch aus, dieses ganze Team-Feeling, dann zusammen irgendwo hinfahren, bis dann in der Kabine und davor, danach und diese 90 Minuten. Und ich habe wirklich, was jetzt mal Sport angeht, ich meine, wir kennen es, glaube ich, alle, so 30 Minuten ein Hit-Programm oder irgendwie joggen gehen, wie lang sich das anfühlt. Und dann bist du 90 Minuten auf dem Rasen und denkst, sag mal, ich bin zwar so viel gelaufen und bin im Endeffekt vielleicht sogar 10 Kilometer gelaufen, aber es hat sich so leicht angefühlt, weil du mit dem Kopf einfach woanders bist.
Ja,
da schaltest du halt komplett ab und bist nicht beim Laufen so, oh Gott, wann ist es vorbei? Wann ist es vorbei? Ist es so schrecklich? Ist es so schrecklich?
Aber du läufst doch ganz viel.
Ich muss sagen, früher habe ich nie verstanden, wenn Leute gesagt haben, oh, also laufen, dann habe ich einen freien Kopf, das ist super. Das habe ich jetzt erst so entwickelt. Aber auch, wenn ich die Strecken mag. Also zum Beispiel die Alsterrunde laufe ich total gerne. Aber so eine Strecke, die einfach nur geradeaus geht und du siehst einfach kein Ende. So irgendwo auf dem Dorf laufen, ist für mich auch schrecklich, muss ich sagen. Ich finde, das muss die Laufstrecke, dazu noch Elton John auf dem Ohr und dann
I'm still standing
und dann geht's.
Aber ich kann immer, also ich höre davon ja auch immer von diesem Runners Flash, ne? Dass die Leute sagen, irgendwann kommst du in diese Zone und dann läufst du. Das habe ich nie. Ich hatte das immer beim Schwimmen. Das ist für mich das Größte. Ich bin ganz lange immer geschwommen, das habe ich geliebt, weil du irgendwann unter Wasser durch diese gleichmäßige Atmung, weil du musst ja so atmen, weil sonst geht es ja nicht. Beim Laufen ist es ja, oder irgendwann kommst du dann in diesen Rhythmus. Aber ich habe das geliebt. Ne? Und dann so, ich bin da stundenlang geschwommen.
Oh Gott, Schwimmen ist ja gar nicht meins.
Oh, das habe ich geliebt.
Ich mag nur tauchen.
Ja, okay, tauchen finde ich auch gut. Aber also meinst du jetzt richtig tauchen
nein,
oder schnorcheln?
Nur, ich kann mich nur noch an den Schwimmunterricht in der Schule erinnern, wo wir dann so Wettbewerbe gemacht haben, wer irgendwie zwei Bahnen hin und her tauchen kann. Aber sonst finde ich das ist echt eine Qual. Und dann irgendwie noch Schmetterling und oh Gott, nee.
Ja, okay, also ich bin das jetzt nur gekrault, ne? Also Freistil.
Aber auch das,
nicht jetzt,
ich habe das Gefühl, mein Bein hängt da irgendwie hinterher. Ich habe das überhaupt nicht hingekriegt.
Die Beine schaffen es nicht.
Ja, nee, das ist einfach nicht meins.
Ja, du, aber jedem das Seine am Ende. Sag mal, liebe Caro, weißt du noch, was der 16. Juni 2013 für ein Tag für dich war?
Gott, der 16. Sagt mir irgendwas. Ich weiß es leider nicht mehr.
Das war ein Sonntag und da hast du dein allererstes Foto bei Instagram hochgeladen.
Oh, wow.
Und
wie weit musstet ihr da denn runtergehen?
Ja, und das Spannende ist, das ist nämlich Buchholzer Stadtlauf.
Ja, Buchholzer Stadtlauf.
Also wir waren ja eben gerade beim Joggen. Und das ist ich sehe es ja hier vor mir, ein sehr schönes Foto von dir. Und du steigst gerade vom Podest runter. Also...
Ja, ich habe
den ersten Platz gemacht mit einer Medaille um deinen Hals.
Ja, der Buchholzer Stadtlauf.
Aber das war dein erstes Foto.
Verrückt. Ja, das
war. Das ist crazy. Aber Buchholzer Stadtlauf, es gibt ja, also in Hamburg ganz viele Stadtläufe. Es gibt ja auch den Elbtreppenlauf.
Habe ich auch schon gemacht.
Ja,
ich habe den schon gemacht. Ich habe Tough Mudder. Kennst du das?
Ja, das haben meine Brüder gemacht.
Wo du durch Matsch läufst und durch Eiswasser und das habe ich geliebt.
Das haben meine Brüder zweimal gemacht. Die haben gesagt, das ist das geilste Feeling aller Zeiten.
Eigentlich machst du es als Team, ich habe es alleine gemacht. Und dann
kommen wir wieder hin.
Du musst ja, da ist eine Wand irgendwann, wo du nur mit Hilfe eines anderen da hochkommst. Und dann haben mir einfach andere Leute geholfen, netterweise.
Du standst da und sagst, ich bin ganz alleine, kann mir jemand
genau.
helfen.
Aber das hat total Spaß gemacht. Und dann habe ich auch mal einen 10K-Run in Paris irgendwie gemacht. Und aber genau, der Stadtlauf, das war ja nur 5 Kilometer.
Ja, aber trotzdem.
Das hat aber sehr viel Spaß gemacht.
Ja, aber die kurzen Distanzen sind ja ehrlich gesagt auch nicht immer unbedingt die einfacheren, stimmt, weil du richtig Gas geben musst, ne? Weil die Leute haben dann ein ganz anderes Plan. Ich bin ja, es ist eine Geschichte, für die werde ich immer noch ausgelacht. Ich bin ja einen Halbmarathon gelaufen und da gibt's ja diese Pacemaker mit den Flaggen hinten dran, wo du weißt, wie schnell du die dann läufst. Ach, das ist frustrierend. Das macht
ist,
keinen Bock.
Nee, aber das ist wirklich schrecklich, weil ich muss sagen, ich kann mich noch genau an diesen 10-Kilometer-Run erinnern in Paris und man denkt ja, ach, wie schön, du läufst irgendwie an dem Eiffelturm vorbei und es war so schön. Es war der schrecklichste Lauf meines Lebens, weil ich mich an diesen Pacemaker rangehängt habe, ja, und ich bin so ehrgeizig, dass ich dann gedacht habe, ich muss an dem dranbleiben, aber ich habe wirklich gedacht, ich sterbe jede Minute,
ja,
weil
schlimm.
Es so, du hast gar nicht deinen eigenen Pace, sondern bist nur einfach an den Hacken von jemand anderem
und das
dran.
Ist ehrlich gesagt auch falsch, ne?
Ja, ist
weil,
so schrecklich.
Weil im Prinzip sollte man sich ja eigentlich eher auf den eigenen Rhythmus einstellen, damit du da in so einen Groove reinkommst. Aber,
ja, das war schrecklich.
Nee, aber ich meine, das war sozusagen der Start. Also warst du dir... Also warum hast du das Foto damals bei Instagram gepostet? War das für dich sozusagen der Startschuss für irgendwas? Oder hast du einfach gesagt, das ist jetzt so und ich mach das, weil...
Ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich habe Instagram damals überhaupt nicht als Jobmöglichkeit gesehen. Ich hab studiert und habe einfach viel Sport gemacht und das, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe noch bei einem Headhunting-Unternehmen gearbeitet. Dann kam die App auf einmal aus dem Nirgendwo und ich dachte wirklich am Anfang, das wäre einfach eine Bildbearbeitungs-App. Da konntest du doch am Anfang mal diese lustigen Filter. Das ist bestimmt auch ein ganz lustiger Filter auf dem Foto. Und habe einfach das wild gepostet und habe am Anfang auch viel Sport, viel auch irgendwie aus der Uni und oh Gott, hier wieder Statistikunterricht. Ich hasse es. Und ich glaube, damit konnten halt super viele Leute identifizieren. Und ich bin und war und werde es auch immer sein, dieses Girl Next Door. Und ich glaube, die Leute haben dann langsam mir angefangen zu folgen. Vielleicht war ich auch eine der Ersten und habe da wirklich jeden Tag auch meine Outfits gepostet, meine Workouts, das, was ich gebacken habe. Ich habe immer gern gebacken. Und und dann ist es wie so ein Schneeballeffekt.
Ich finde das so beeindruckend, weil wir bleiben jetzt mal beim Thema Film. Ne? Das ist ja... Eine Erfolgsgeschichte, die du da hingelegt hast, die hätte sich ja ein Drehbuchautor gar nicht besser ausdenken können. Also das heißt, es ist losgegangen mit einem Foto vom Buchholzer Stadtlauf. Und ich meine, jetzt hast du knapp 3 Millionen Menschen, die das aufsagen. Also wann ist dir denn klar geworden, weil du auch gerade sagtest, Bildbearbeitung und dann habe ich das hochgepostet.
Aber es klingt halt tatsächlich, wenn ich es jetzt so sage, so ach ja, und dann ist das passiert und dann war dann ein Schneeballeffekt und dann war das so nett und alles so schön.
Nein, es ist harte Arbeit.
Nein, ich muss sagen, am Anfang, da könnte ich jetzt wahrscheinlich 3 Stunden noch mit dir quatschen, aber auch am Anfang hat sich halt niemand für einen interessiert, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich möchte jetzt Richtung, ich habe Lust, auf eine Fashion Week zu gehen. Ich weiß noch, damals das erste Mal, als ich in Paris war, wie ich auf Fotografen zugegangen bin. Die sind ja quasi von einer Show und ich bin da lang gegangen, nicht weil ich zur Show eingeladen will, einfach nur mal, weil ich gucken wollte. Und dann stehen die Fotografen vor dir und nehmen die Kamera quasi weg. Das ist so, die haben die Kamera vorm Auge und dann so gehst du vorbei. Oh, wer ist das denn?
Und das und jetzt waren ist auch es genau
so,
anders.
Und das waren auch so diese Momente, das wirkt wahrscheinlich jetzt, wenn man drauf schaut, ach, das ist ja alles von alleine gekommen. Aber das war wirklich so viele Male auch, wo du sagst, okay. Oder wo du belächelt wurdest am Anfang. Oder wo ich auch, als ich studiert habe, so, ach, guck mal da, kommen. So, weißt du, was ich
wirklich?
Meine?
Wirklich? Also ist das viel passiert? Also,
ja,
dass sie dich belächelt haben, so nach dem Motto.
Ja, ich meine, am Anfang auch, glaube ich, meine Eltern nicht so wirklich, den Mehrwert gesehen und gesagt, sag mal, Caro, hier, du musst weiterhin bitte dich darum kümmern und darum, weil das ist, also weißt du, was ich meine? Das ist halt,
total,
hat sich alles so entwickelt und war auch ein langer Weg. Ich würde jetzt nicht steinig sagen, weil es war zwar Arbeit und man arbeitet halt wirklich auch 24/7 daran, aber es hat auch so viel Spaß gemacht und man hat super viele Privilegien. Ich habe super viele Menschen kennengelernt. Ich habe viele Städte gesehen, auch häufig auch mehr den Flughafen als die Stadt vielleicht selber. Du kennst es ja wahrscheinlich, aber ja, ich habe so viele interessante Menschen kennenlernen dürfen und auch viel über mich selbst gelernt. Ich war aber von vornherein wirklich mit so einer Vogelperspektive in diesem Job drin. Ich habe immer gesehen und gemerkt, was wirklich zählt. Jetzt sind wir wieder bei American Psycho, dass man sich nicht irgendwo in was anderes reinquatschen lässt oder so diesen Glamour.
Ja, vor allen Dingen, wenn du alleine die ganze Zeit unterwegs bist.
Genau, man ist halt auch viel allein. Ja. Und das vergessen die Leute vielleicht dann auch. Aber ja, mir macht es weiterhin viel Spaß. Ich möchte es auf jeden Fall reduzieren, wenn es dann wieder losgeht, dass viele reisen, weil das wirklich auch wirklich anstrengend sein kann.
Ich kann das total verstehen.
Und ja.
Ich hab so ein Beispiel, das ich da immer gerne nenne. Ich war damals bei der Weltpremiere vom Hobbit in Auckland in Neuseeland und ich bin hingeflogen über Los Angeles, dann da angekommen, hab gedreht und bin anderthalb Tage später wieder zurückgeflogen. Und alle meinen, ey, wie geil ist das? Und ich dachte, logisch, das war auch total geil. Aber ich kam hierher und da ging es mir noch gut. Und drei Tage später hat mich dieser Klimawechsel und vor allen Dingen auch diese 24 Stunden Anreise und 24 Stunden Rückreise so umgenietet. Und jetzt sagen alle, ja, yeah, das soll man nicht meckern.
Yeah, yeah.
Aber, also wie gesagt, ich reise gerne, ich gucke mir auch gerne die Welt an, aber das schlaucht schon ganz schön.
Ja, ich fühle mit dir und ich finde das aber auch nicht nachhaltig, wenn du dann wirklich einen Tag irgendwo bist und dann ist aber irgendwie schon woanders ein Job. Ich würde dann einfach gerne da dann wirklich auch die Zeit nutzen und da dann vielleicht noch arbeiten oder versucht das immer so ein bisschen ja zusammen zu vernetzen,
ne?
Zu kombinieren. Ja, aber
wann hast du denn gemerkt, dass, also weil du es eben gerade auch angesprochen hast, dass deine Eltern so gesagt haben, ja, lass sie dir jetzt mal machen, die Caro, sie hat da Spaß. Ja. Aber wann gab es einen Punkt, wo du gemerkt hast, okay, da steckt jetzt wirklich Musik hinter und das ist ein Job und ich kriege dafür auch Geld? Also, weil du hast ja gesagt, das ist ja wirklich viel Arbeit, die da auch drin steckt. Das macht dir total viel Spaß. Aber gab es diesen einen Punkt, an dem sich dieses Verhältnis zwischen ich poste jetzt mal und ich poste jetzt und bekomme dafür auch Kohle, oder gab es das nie?
Also ich glaube, ich habe das an einigen Stellen langsam gemerkt, aber ich habe wirklich noch über 2 Jahre weiter auch im Headhunting da als Werkstudentin gearbeitet, auch studiert und wollte das auch nicht loslassen, weil mir das so Sicherheit gegeben hat und auch Spaß gemacht hat. Das ist aber mein Grundproblem. Mir machen so viele Sachen gleichzeitig Spaß und dann verzettel ich mich oft. Und ja, aber ich habe da wirklich gemerkt, ich habe 2017 meine GmbH gegründet und habe dann auch gemerkt, okay, das ist ein Unternehmen, das ich gerade aufbaue und habe jetzt auch Mitarbeiter und ja, das. Wann habe ich das gemerkt? Ich glaube, ich habe da wirklich nicht jetzt irgendwie
nicht drüber nachgedacht
und es auch wirklich auf der einen Seite strategisch natürlich gesehen, aber auf der anderen Seite auch wirklich einfach gesehen als ja als Möglichkeit, als ja. Ich kann das nicht wirklich sagen.
Nee, aber das ist ja toll, weil also meine Eltern gehören ja auch noch zu der Generation, dass deren Eltern gesagt haben, es geht nicht darum, Spaß zu haben im Job, sondern es geht darum, dass du etwas Vernünftiges machst. Ich sehe das ja komplett anders, genauso wie du. Man muss Spaß haben, sonst nützt es nichts. Und meine Eltern haben an ihren Job Spaß gehabt. Mein Vater ist Arzt, meine Mutter ist Journalistin. Die haben dafür gelebt und also mit Leidenschaft das auch verfolgt, weil du verbringst ja auch viel Zeit mit Arbeiten. Aber das ist ja bei dir genauso. Also deine Eltern haben auch irgendwann dann gemerkt, ey, das ist genau das, was Caro braucht. Wir verstehen zwar nicht, aber
nee, also mittlerweile verstehen die das total und unterstützen mich total. Und es ist ja auch viel mehr eigentlich unternehmerisch arbeiten als dieses
Glamour.
Content kreieren oder Glamour. Also Content kreieren und das, was man wirklich dann auf Instagram sieht, das sind vielleicht 10% meiner Arbeitszeit. 90% gehen in was ganz anderes hinein und vieles, was ich mache, poste ich vielleicht ja auch gar nicht. Und ja, das ist manchmal schwierig, alles darzustellen. Und oft möchte ich auch den Leuten einfach nur ein gutes Gefühl geben. Und ich meine, das hattest du ja am Anfang schon gesagt, die Morning-Frisur und sowas. Das ist ja einfach das, was ich so ja nebenbei hier noch mache. Und irgendwie, ja, also es ist sehr vielseitig und das wissen jetzt meine Eltern auch mittlerweile, das ist schwierig immer auf Instagram wirklich darzustellen. Ich glaube, wenn man mit mir spricht und auch mich privat kennt, weiß man das, aber sonst ist das halt schwierig und ich möchte da auch gar nicht meckern, ich möchte auch nicht sagen, oh, ich mache aber auch das und das klingt dann immer so sehr, als ob ich mich rechtfertigen möchte. Und deswegen,
ich glaube, dass viele wollen, dass man sich rechtfertigt, ne? Weil die sehen ja immer nur diesen Glamour-Effekt.
Ja, es ist, ich kann nur sagen, es ist sehr vielseitig und ja, manchmal gibt es auch, Dinge, die nicht Spaß machen. Aber ja, ich glaube, das haben wir alle im Leben und in jedem Job. Aber mir hat auch wirklich vorher, ob ich den Restaurant-Job, den ich hatte, oder mal im Café oder ich habe auch schon mal im Heidepark Soltau Krebs gewendet.
Übrigens ein unfassbar geiler Freizeitpark.
Finde ich auch.
Krebs gewendet? Ja, also du hast
mehr
nur
oder weniger. Ich glaube, ich war dann eher die, die daneben stand und dann, ich habe es ein paar Mal versucht.
Entschuldigen Sie, junge Dame, ich hatte 2 Krebs mit Nutella bestellt. Ja, und du sagst, ich habe vergessen, Entschuldigung.
Schwierig.
Es war nicht von langer Lebensdauer.
Nee, aber es ist wirklich schwierig, das so gut hinzukriegen.
Ich finde am geilsten, wie sie die falten.
Ja, ja.
Da gibt es ja ein System. So und dann packen sie es.
Ich schaue mir das total gerne an, wenn sie das machen. Das sieht so einfach aus.
Das ist so dein Zen.
Genau.
Wenn du aufgeregt bist, sagst du, entschuldigt, ich muss ganz kurz nochmal beim Krepp fahren. Sag mal, es gibt ja beim Smartphone, kann man ja kontrollieren, wie lange die Bildschirmzeit oder die Nutzungszeit ist. Wie sieht die bei dir aus? Kannst du das jetzt direkt mal nachgucken? Also ist die lang?
Ich habe gerade den Flugmodus an, aber ich habe das die Tage mal angeschaut. Es ist tatsächlich eher wenig. Ich bin auch nicht so viel auf Instagram oder TikTok oder Twitter.
Was ist denn dein Tagesdurchschnitt?
Also mein Tag, das war glaube ich so 5-6 Stunden.
Okay,
was natürlich schon sehr viel ist.
3,5 ist meiner.
Ja, das ist gut. Aber ich bin... Ich bin halt viel bei den E-Mails oder in den im WhatsApp. Ich arbeite leider auch viel mit WhatsApp oder iMessage, telefonieren und gilt das auch als Bildschirmzeit, frage ich mich? Wenn du viel telefonierst, ist das eine Bildschirmzeit oder nicht?
Da fragst du jetzt natürlich den Mann, der sich technisch mit Smartphones extrem gut auskennt.
Aber fünf, sechs Stunden ist auch wirklich schon echt viel. Aber ich schaue dann zum Beispiel, wenn ich ein YouTube-Video schaue, schaue ich es auch auf dem Smartphone.
Ich auch. Aber bist du denn, ist dein Smartphone auch dein Wecker?
Ja, schlecht, ne?
Ja, also das gibt ja diese ganzen Strahlungsdiskussionen. Aber wenn dein Wecker klingelt, machst du ihn dann aus und dein Handy an und guckst direkt drauf?
Um ehrlich zu sein,
okay.
Wahrscheinlich schon.
Und bis zum ins Bett gehen hast du es auch an?
Ich versuche, das Handy wegzulegen, so eine Stunde vorm Schlafen gehen. Oft telefoniere ich noch, aber dann schaue ich ja nicht aktiv auf das Telefon. Aber ich versuche das, also mein Wunsch ist oder mein Ziel ist es, das Handy gar nicht mehr im Schlafzimmer zu haben. Ich habe jetzt auch so einen komischen Ring, den du nachts trägst, wo du siehst, wie deine Schlafphasen sind. Tiefschlaf und wann du einschläfst und dann kriege ich auch immer so eine Notification, deine Schlafenszeit naht, Caro. Und das ist total spannend.
Und hast du eine gute Tiefschlafphase?
Ja. Ich habe auch es gibt eine Herzfrequenzvariabilität, die bei mir anscheinend so hoch ist und mein Ruhepuls ist so bei 36 nachts. Das ist auch anscheinend total verrückt und das ist aber sehr spannend.
Dann kannst du ja so fast Apnoe-Taucherin werden.
Wer weiß.
Du musst ja deinen Herzschlag da runterbringen, um ganz tief zu gehen.
Ja, also das ist sehr spannend. Also ich schaue mir jeden Morgen an, wie ist meine Latenz? Weißt du, was die Latenz bedeutet? Wann du einschläfst oder wie lange du brauchst, um einzuschlafen. Und da muss ich sagen, das ist total spannend. Und diese App hin oder her, also ob man jetzt sagt, oh, das bringt was oder nicht, dass du dir das dich kontrollierst. Aber ich muss schon sagen, dass ich versuche dann, okay, ich möchte um 23.30 Uhr spätestens schlafen oder ich versuche es. Vorher war ich wirklich immer so eher die Person, die so gegen 2 ins Bett geht und dann noch mit Laptop im Bett arbeitet.
Ja, okay, aber das ist, glaube ich, echt, das ist...
Das mache ich aber teilweise immer noch sehr viel.
Ja?
Ja.
Ja, ich glaube, aber das ist ja sind alles Sachen, die einen ja dann eher so wach halten, ne? Also vor allen Dingen das Licht und die Aufregung, ne?
Ja, gerade wenn du halt E-Mails noch nachts machst, dann sind die Gedanken doch wieder ganz woanders. Aber auch da habe ich jetzt einen Tipp. Da gibt es eine App, die heißt Flux. Und dann machst du, also dein Bildschirm wird dadurch so gelblich. Dadurch schläfst du dann anscheinend besser ein, als wenn der so dieses Blaulicht, ja.
Oder aufnimmt. Ich habe auch einen richtig guten
Tipp. Weglegen.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Tipp des Tages.
Das ist der Tipp des Tages. Sag mal, du hast ja eben schon angesprochen, du warst extrem viel unterwegs, ne? Jetzt letztes Jahr bist du so ein bisschen gebremst worden, aber hast für dich ja auch vorgenommen, dass du in Zukunft weniger, nachhaltiger und vielleicht auch gezielter unterwegs bist. Gibt es denn nach all diesen Orten, von denen du auch schon gesprochen hast, Rio, Paris, ne? Du hast die Welt gesehen. Gibt es einen Ort, den du ganz besonders gerne magst? Außer selbstverständlich Hamburg?
Also Hamburg ist natürlich meine Heimatstadt, meine Lieblingsstadt, aber L.A. ist einfach auch so meine zweite Heimat, weil ich da super viele Freunde habe und sehr viel Zeit verbracht habe. Ich war da wirklich oft über mehrere Wochen und sogar,
glaube ich, Monate. Könntest du dir vorstellen, da zu leben? Ich habe da ja mal gelebt, ja.
Dadurch, dass ich da auch viele europäische Freunde habe und sogar auch deutsche Freunde, glaube ich schon. Also das Klima ist halt ein Traum.
Ja, aber weißt du, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Das Absurde ist, mein Bruder und ich waren da für ein Jahr und wir hatten am Ende nur europäische Freunde oder Australier oder Neuseeländer.
Wofür spricht das wohl?
Ja, genau dafür, wofür L.A. leider in vielen Köpfen auch steht. Ich fand es ganz anstrengend mit den Amerikanern da vor Ort, zeitweise. Also es dauert lange, weil die so unfassbar oberflächlich sind. Pass und so auf, gejagt sind.
Ein Wort gelernt, ja. Oder ja, das erste Mal gehört in L.A. Und das verbinde ich auch mit L.A. Und zwar flaky.
Flaky ist ein geiles
und
Wort.
Und das ist so ein Wort, das hatte ich noch nie gehört. Und alle haben immer davon geredet, flaky, flaky. Ich dachte, sag mal, Cornflakes, was? Und dann habe ich dann jemanden gefragt. Und flaky ist genau das, was L.A. an Stellen halt wirklich ist. Nämlich dieses ganz viele Optionen offen halten und sagen, wollen wir mittags was essen gehen? Und du als zuverlässiger Deutscher sagst, ja, alles klar. Und dann 10 Minuten vorher kam anscheinend eine bessere Option für die Person. Und dann sitzt du da schon und sagst, okay, ja, ich bin schon hier. Ja, sorry, ich bin jetzt doch hier irgendwie in Venice jetzt gerade noch surfen, weil die Wellen waren gerade noch gut.
Ja, das
und du
ist
denkst
immer.
Dir, und du denkst dir, sag mal, ich habe jetzt andere Termine vielleicht abgesagt für dich. Und das sehen die aber so locker. Und ich habe auch selber an mir gemerkt, als ich dann in L.A. war, dass ich mir dadurch, weil ich wusste, dass unter Umständen mir wieder abgesagt wird, mir Optionen offen gehalten. Und du kommst da quasi wie in so ein Hamsterrad, yeah, dass du dann auch schon diese Option hast, obwohl du gar nicht so sein möchtest. Und ja, das fand ich halt an Stellen schwierig, dass du halt immer wieder so dieses Spontane dann, also du musst es halt wirklich spontan sein. Du hast halt nicht dieses, okay, ja, lass uns Mittwoch um 13 Uhr treffen. Da kannst du spätestens davon ausgehen, 3 Tage vorher, dass sie dann sagen, Mittwoch 13 Uhr? Nee. Ach so, also ich könnte heute sonst. Und du so, warte mal. Und du versuchst alles möglich zu machen und bist halt sehr zuverlässig. Und ja.
Ich finde nicht nur flaky ist ein sehr schöner Ausdruck, sondern mein Bruder und ich haben da beim befreundeten Fotografen und seiner Frau gewohnt in Hollywood, was, glaube ich, schon der erste Fehler war, weil wir hätten uns irgendwo anders niederlassen sollen, um einfach da mal rauszukommen. Es gibt mehrere Sachen, die mich total genervt haben. Nummer eins, dieses Autofahren. Das geht mir so auf den Sack. Ne? Also du brauchst ja für eine Distanz von 3 Kilometern bei dem Verkehr zeitweise 2 Stunden. Und wenn du dann irgendwo nach Venice musst oder zu irgendwas anderem,
aber ich muss sagen, ich
gedauert.
Bin dann immer sozusagen in meinem Kiez geblieben. So wenn du, ich war da in West Hollywood und da ist ja wirklich...
Welche Ecke?
Weißt du, wo Barry's Bootcamp ist.
Barry's Bootcamp.
Barry's Bootcamp. Also wirklich.
Welche Straße, sag mal?
Barry's ist, glaube ich, Doheny.
Ja.
Oder so. Aber ich habe da wirklich, ich habe da ja auch dann mal im Hotel gewohnt, im Sunset Tower, was ich sehr gerne mag.
Das ist ein
und
sehr
das Chateau
Hotel.
Marmont ist ja toll. Aber da, ich habe da tatsächlich aber einmal auch genächtigt und die Zimmer sind halt wirklich spooky. Das ist jetzt nicht so, also
ja, so Plüsch.
Ja, wirklich, nee, spooky auch. Also das ist alles sehr dunkel und du hast das Gefühl, dass da gleich jemand um die Ecke steht und
ja, ich glaube, da gibt es auch viele Geister, ja, genau, von verstorbenen, das, genau, das, ja, ja. Schauspielerinnen und Schauspielern.
Ja, also da ist es cool, mal essen zu gehen, aber auch ganz ehrlich, die Arroganz, da ist ja unfassbar von den Kellnern. Warte mal ganz kurz, who are you?
Ja,
und
genau.
Dann, also da allein schon einen Tisch zu bekommen, das ist ja wirklich genau das, wie Hollywood auch ist. Aber da habe ich eine lustige Story. Da war ich mit Freunden dann in der in dieser Lobby, da kann man ja auch sitzen. Und dann kam an uns Julia Roberts vorbei, die da anscheinend einen Mädelsabend hatte. Und bei meiner Freundin vorbeikam und sagt, oh, du riechst so gut, woher ist denn dein Parfum? Und dann war das einfach Julia Roberts. Und wir alle total.
Und sie hatte gar kein Parfum.
Sie doch, hat noch, doch, achso. sie hatte ein Parfum. Und das finde ich wiederum cool an den Leuten in L.A., dass sie ja sehr offen sind und direkt ins Gespräch kommen und dir ein Kompliment machen. Und dazu wiederum, muss ich sagen, wieder sind wir bei der Oberflächlichkeit, als ich das erste Mal in L.A. war, bin ich in einen Laden gegangen und dann kommt die Verkäuferin zu mir und sagt, oh my God, I love your dress. Und ich war so, ich meine, als Hamburgerin weißt du das ja, wann kriegst du wirklich mal von einem Fremden ein Kompliment?
Never.
Not gonna happen. Und dann habe ich wirklich so mit Riesengrinsen gesagt, oh wow, danke schön, ja, oh, das ist ja, und bin wirklich durch den Laden gegangen und dachte, boah, das war jetzt muss ich hier quasi was kaufen, weil die war ja so nett. Und dann stand ich da und habe dann so aus dem Augenwinkel gesehen, wie die nächste Kundin reinkam und sie gesagt, oh my God, I love your dress. Und ich war so, hä? Und das war auch so das, was ich dann mitgenommen habe, okay, ist das jetzt wirklich ernst gemeint oder ist das einfach so in deinem Alltag so? Es ist ja auch dieses, hi, how are you? So eigentlich ist ihnen scheißegal, wie es dir geht.
Ja.
Und sie fragt, es ist so eine Floskel eher.
Aber ja, ich weiß, was du meinst, aber ich mag trotzdem diese Floskel lieber als dieses Grimmige.
Genau,
finde ich. Also dieses so nach dem Motto, du steigst irgendwo ein oder kommst in den Laden und hast das Gefühl, also ich muss hier auch gar nichts kaufen, wenn sie keinen Bock haben, dass ich reinkomme. Ne?
Aber warst du mal in Japan?
Ja.
Das nenne ich. Wow, Tokio ist auch meine Lieblingsstadt, muss ich sagen. Und die Leute sind so höflich und freundlich. Aber
und stylisch. Wahnsinn.
Wenn Harajuku war, glaube ich, so der.
Ja, wenn du da durchgehst, diese ganzen Labels, was die da machen. Ey, ich bin durchgedreht.
Ach, so die und kleinen
ich bin wirklich eine Mode-Ikone.
Diese ganzen Cafés und so, das war ist ja fast ein bisschen wie Venice.
Ja, genau. Aber ich muss dir sagen, es gibt einen Platz, den ich liebe in L.A.
Ja.
Und das ist Manhattan Beach. Manhattan Beach wäre für mich. Also das wäre, wenn ich das Geld hätte, ne, und die Möglichkeit, würde ich da sozusagen meinen Ruhestand feiern.
Hinter Miami, oder?
Nein, Manhattan Beach ist unterhalb des LAX, also Los Angeles Airport.
Zwischen da, wo, warst du schon mal bei Paul Ripke?
War ich noch nicht.
Der wohnt ja, wo waren das nochmal? Da war ich,
den habe
ich schon mal,
Beach
genau, Newport Beach, habe ich ihn auch schon mal besucht, schon 2-3 Mal. Und das ist da ja auch ganz, also es ist, glaube ich, 1,5 Stunden von L.A. und das ist ja auch an LAX vorbei. Dann müsste das da irgendwo sein,
genau,
oder?
Aber wenn du das nächste Mal in L.A. bist und ich sollte da auch sein, dann zeige ich es dir und sonst, ansonsten gehst du da selber hin. Das ist wirklich so eine, also die haben im Prinzip eine ewigkeitenlange Promenade, wo du da mit deinen Rollerblades und Fahrrad langfahren kannst. Einen tollen Strand, da haben mein Bruder und ich immer mit Freunden die ganze Zeit Beachvolleyball gespielt. Und die haben, im Prinzip ist es ein kleiner Berg, und der ist voll mit Häusern, aber so nett beieinander, die sehen einfach auch schön aus und du guckst auf den Pazifik, das finde ich total geil. Malibu war ich auch ein paar Mal
durch Freunde. Habe ich gerade Miami gesagt?
Du hast Miami
gesagt. Ich meinte Malibu.
Malibu.
Wow.
Achso, okay.
Ich meinte natürlich Malibu. Also da in Miami, das ist ja fast neben L.A.
Ja, genau, das ist
ich meinte Malibu.
Na, okay. Aber Malibu ist zum Beispiel ja so eine gated, closed community, das ist... Hat was, aber finde ich auch nicht so geil. Aber ich, um das zu sagen, mein Bruder und ich waren da, der ist ja Schauspieler und ich habe damals beim Fernsehen gearbeitet und wir waren bei ganz vielen Castings. Und bei so vielen Castings, bei denen ich war, kam dann irgendwie einer und meinte, oh, you're from Germany, oh, so cool. Und dann so, weißt du was, ich bin ja nicht nur Moderator, sondern ich bin auch Schauspieler und ich spiele in der Band.
Wow, ja, alle machen alles, genau.
Und dann dachte ich so, okay. Und dann meinte, ja, ich spiele da morgen, komm doch mal vorbei. Und dann habe ich den irgendwie angeschrieben, genau das, was du gesagt hast, und dann nichts mehr gehört.
Ja, ja, genau das. So, die sind so begeistert von dir und geben dir dieses Gefühl von, ich habe einen neuen besten Freund gefunden.
Love it.
Oh mein Gott.
Oh, you're so crazy. Ja, ja. This is so funny.
Aber das, da muss ich sagen, ich habe aber auch coole Leute kennengelernt. Ja. Ich habe ja auch 3 Jahre da Schauspielunterricht genommen. Also ich würde jetzt am liebsten natürlich wieder, ich habe total einen tollen Schauspiellehrer und war auch in mehreren Schauspielschulen.
In LA.
Genau, in LA. Und tatsächlich einmal war ich bei einem Schauspielunterricht, der war, glaube ich, so 5 Stunden, 6 Stunden, so den gesamten Nachmittag und Abend. Und da kam dann jemand auf die Bühne, die haben dann, ich war eher die, die da so zugeschaut hat, so das erste Mal. Und dann bin ich leider schon wieder wieder nach Deutschland. Aber da war tatsächlich der Schauspieler von Suits. Und der hat dann, Nancy Banks hieß die Schauspiellehrerin, die ist auch super bekannt anscheinend. Und das war wirklich verrückt, wie du dann wirklich den Schauspieler da gesehen hast. Und der wurde aufs Härteste da kritisiert, auch von der Schauspiellehrerin. Das war verrückt.
Aber ist das denn etwas, also du hast ja auch schon an einem Film mitgespielt, 2017.
Oh Gott.
Ja, 2017. High Society. Oh Gegensätze Gott. Ziehen sich an. Nur kurz. Aber weil du gerade Schauspielunterricht sagst, also wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Ist das etwas, was du gerne machen würdest? Also die Schauspielerei? Also,
um mal nochmal zurückzugehen, ich habe tatsächlich mit 11 Jahren schon meiner Mutter gesagt, Mama, ich möchte Schauspielerin werden und war auch bei der Stage School in Hamburg.
Ah, okay.
Habe auch im Theater dann 3 Jahre gespielt und wollte eigentlich Schauspiel studieren. Und meine Mutter und mein Vater haben natürlich gesagt, erstmal was Solides, studier erstmal BWL. Und das ist nach 3 Jahren, da bist du 21, da kannst du alles machen, was du willst. Und dann bin ich aber in diese verrückte Welt hineingerutscht. Und aber nach wie vor habe ich da total Lust drauf und würde mich total freuen hätte da total Lust drauf, aber gerade nicht. Ich habe halt gerade nicht Lust auf so eine Schublade, in die mich ja viele gerne stecken würden. Ich habe auch schon Angebote bekommen, wo es dann heißt, ja, wir wollen genau so eine Blonde, die dann in L.A. und shoppen geht und so. Und da aber nicht wirklich viel Charakter hinter steckt. Und ich glaube, wenn du genau sowas machst, katapultierst du dich halt dann genau in diese Schublade und kommst da dann auch nicht wieder raus.
Ja, ich glaube, das große Problem ist, und da sprichst du was an, was mich ja total nervt, ist dieses Schubladendenken grundsätzlich. Ne? Also das ist ja, wieso darfst du nicht das machen, worauf du Bock hast? Ob das jetzt Singen ist, Profisportlerin, Instagram-Ikone oder keine Ahnung, du schneiderst deine eigenen Klamotten, ist doch scheißegal. Jeder darf machen, worauf er Bock hat und worauf er, also das, was er machen will. Ich glaube, die Frage ist halt immer, und da gibt es auch diese Geschichte von Til Schweiger, der damals angerufen wurde für der Soldat James Ryan, ob er Nazi spielt. Und Til Schweiger gesagt hat, ich spiele auf keinen Fall Nazi. Habe ich keinen Bock, in die Schublade gesteckt zu werden. Ein paar Jahre später spielt er dann bei Inglourious Basterds von Quentin Tarantino einen Nazi.
Aber da muss ich ja auch wieder sagen, schau mal, apropos Schubladen denken, okay, die Amerikaner denken dann, okay, dann nehmen wir jetzt den Deutschen. Das ist halt dann auch so ein bisschen so ein Schubladendenken. Aber ist es in Ordnung? Aber weißt du, was ich damit meine?
Ich weiß total, was du meinst. Aber ich glaube, dass sich das verändert. Ich glaube, dass der Bedarf und die Möglichkeiten viel, viel größer sind mittlerweile durch das, was auch Streamingdienste leisten und tun. Und vor allen Dingen, und du hast vorhin der Pass angesprochen mit Nicolas Ovtcharek, wenn du dir mal überlegst, was da an Talent jetzt endlich mal sichtbar wird. Ne? Also es war ja eine ganze Zeit lang, dass sie gesagt haben, du, wenn du international erfolgreich werden willst mit einem Film oder mit einer Serie, müssen das amerikanische oder englische oder australische Schauspieler sein. Ist ja nicht so. Mhm. Es gibt so viele geile Leute bei uns und das ist ja das Tolle. Also du gehörst ja zu einer Generation und das ist ja das Schöne, dir steht ja die Welt offen. Auch für das, was du so und so schon machst mit deinem Instagram-Kanal, aber du kannst ja alles machen. Und deswegen, ich kann ja auch nur sagen, mach alles, was du kannst. Und das Leben ist einfach, um mal ganz drastisch zu sagen, zu fucking kurz. Lass dich da bloß nicht einschüchtern.
Genau, nur das ist halt das Problem, dass du halt diese Rollen nicht angeboten bekommst, dass du sagst, zum Beispiel ich persönlich würde lieber mir, glaube ich, eine Glatze rasieren und jemanden in eine ganz andere Rolle reinschippen, einen ganz anderen Charakter, anstatt dieses blonde Püppchen für das du vielleicht gehalten wirst.
Ja, ich weiß, aber ich glaube, dass... Weißt du, was ich meine? Ja, total. Ich kann das verstehen. Ne? Also ich kann verstehen, dass man sagt, ich will nicht getypecastet werden, sondern ich möchte zeigen, was ich kann. Auf der anderen Seite denke ich dann auch immer so, du kannst ja was, also steht dir das blonde Püppchen ja auch nicht im Weg. Weißt du, was ich meine? Also es könnte ja auch sein, dass du das blonde Püppchen jetzt, weil du es einfach kannst, so gut darstellst, ja, das dass du etwas anderes daraus dir zaubern kannst. Ja. Auch Brad Pitt, ne? Wenn du dir mal überlegst, wie seine Karriere verlaufen ist, der spielt in Thelma und Louise den Sixpack Toyboy von Gina Davis und Susan Sarandon und am Ende, wo er jetzt ist.
Ja.
Also ich glaube, dass das
ist auch ein längerer Weg, klar.
Ja, und ich meine, Brad Pitt ist jetzt dann natürlich auch das Monsterbeispiel, aber ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten, sein Talent auszuspielen und dann am Ende sich dafür einzusetzen. Und manchmal braucht es ja ein paar Schritte, um danach dann den großen Schritt zu wagen.
Das stimmt.
Und Talent kannst du ja auch nicht in der Box halten. Das wird ja immer irgendwo hinflitzen. Also insofern, ich kann deine Ressentiments und deinen Gedankengang verstehen. Ich denke mir manchmal, es hat ja nichts damit zu tun, was in Zukunft kommt. Also es wird ja keiner in 10 Jahren sagen, wenn Caro Dauer die neue Tatortkommissarin wird oder irgendwas anderes. Ja, aber damals, guck mal, da hat sie doch das blonde Püppchen gespielt. Ja. Und ist doch völlig Latte. Dann hat sie das damals gemacht.
Ja.
Also insofern, aber das wäre auf jeden Fall etwas, was du schon in jungen Teenagerjahren gesagt hast, aber was du dir auch in Zukunft vorstellen könntest, was du auch gerne mal ausprobieren würdest.
Super gerne und noch ganz ganz lustig. Ich war im Kindergarten schon sehr offen und habe da immer Oper gesungen.
Oh.
Und dann tatsächlich meine Kindergärtnerin hat mich Donna Clara genannt.
Donna Clara, aber das heißt, du hast auch das Gesangstalent.
Aber da habe ich leider gar kein Talent.
Ja, mittlerweile nicht.
Nee, auch damals schon nicht, okay. Aber das hat mir dann
aber jemand... Aber du warst eine Rampensau zumindest.
Ja, anscheinend schon.
Ja, aber gut. Ja, aber das ist doch gut.
Und es gibt tatsächlich so ein Bild von mir, wie ich im Kindergarten an so einer, an der Veranda stehe und so singe. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, die armen Menschen um mich herum, nein, die das ertragen muss.
Nein, aber das ist ja diese kindliche Freude, du hast es einfach gemacht.
Genau, und dann irgendwann, so mit 6, 7, 8 haben die Leute gesagt, ach Caro, das ist nichts. Lass das mal.
Echt?
Okay, ja, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, aber ich finde es lustig, dass sie mich Donna Clara auch noch jetzt, wenn wir uns sehen, immer noch nennen.
Donna Clara.
Genau.
Caro, es gibt bei uns so eine schöne Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom. Und da geht es so ein bisschen auch mal darum zu sprechen, wie du, wir haben jetzt auch über deine Karriere und vor allen Dingen auch die einzelnen Stationen so ein bisschen gesprochen, aber da geht es vielleicht noch ein bisschen tiefgründiger um das, was dich auch motiviert. Was würdest du sagen, hat dir beim Erreichen deiner Ziele bisher und auch das, was du vorhast, am meisten geholfen? Also was ist der Charakterzug, der das so ein bisschen definiert auch bei dir?
Disziplin.
Ja? Also bist du, aber das ist ja auch spannend, bist du jemand, der Disziplin gelernt hat, also durch das, was du machst, oder bist du jemand, der das von Anfang an auch schon hatte?
Ich glaube, ich hatte das wirklich schon immer. Und auch in der Schule schon, dass meine Eltern eher dann noch nachts zu mir ins Zimmer kamen und gesagt haben, Caro, jetzt hör mal auf zu lernen. Voll sympathisch, oder? Nicht. Nee, aber doch
du,
tatsächlich.
Also du hast, also das heißt, du hast richtig auch geackert und ganz diszipliniert und konntest das auch.
Ja, ich war schon immer sehr auch, ich habe mit Tennis angefangen und war auch damals sehr diszipliniert. Also ich bin im Sport Bereich sehr diszipliniert, aber auch ja, eigentlich in fast allem.
Aber das ist ja echt spannend, ne? Also das, aber heißt Disziplin bei dir ist es, also es kann ja auch manchmal eine Bürde sein, ne? Also muss man dich dann auch da wegholen? Also muss deine Familie dir auch zeitweise sagen, ey, Caro, dein Ziel in allen Ehren und deine Disziplin, aber jetzt lass mal locker? Also, aber kannst du auf der anderen Seite auch gut entspannen?
Also ich bin sehr diszipliniert, aber habe trotzdem so eine Leichtfüßigkeit, kann man das sagen?
Ja,
oder
klar.
So, dass ich wirklich mich selber nicht zu ernst nehme und auch, wenn mal was schief geht, nicht das zu ernst nehme. Ich bin jetzt nicht so fokussiert auf ein Ziel. Ich bin einfach fokussiert in dem Moment oder dass ich sage, dass diese kleine Stufe möchte ich jetzt erreichen. Und jetzt bin ich aber nicht so, oh, ich möchte in 5 Jahren das und das gewonnen haben oder da und da stehen, weil ich mich so unter Druck setze. Also ich setze mich halt nicht unter Druck, sondern bin diszipliniert in meinem täglichen Leben. Aber trotzdem sehe ich auch alles relativ entspannt. Also auch zum Beispiel, wenn ich einen Fehler mache, und deswegen bin ich auch oft nicht aufgeregt. Zum Beispiel, wenn ich auf eine Bühne mal gehen sollte, weil ich mir denke, okay, wenn jetzt, keine Ahnung, mir irgendwie was Peinliches passieren sollte oder ich stolpere, dann kann man drüber lachen, weil nobody's perfect. Komm.
Aber das ist auch ganz wichtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Attribut. Erhalte dir das bloß, ne? Also sich selber nicht zu ernst nehmen und über Fehler lachen. Aber wenn du sagst, du bist sehr diszipliniert im Alltag, also hast du eine Disziplin unter der Woche, heißt das, du stehst immer um 8 auf, machst deine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde dein Training, frühstückst nur bestimmte Sachen?
Nein, ich bin tatsächlich in vielen Dingen auch total locker und ich prokrastiniere auch sehr gerne. Also wirklich, wenn auch zum Beispiel heute wieder, wo ich um 1 ja hier sein sollte und mir gedacht habe, okay, Caro, geh mal kurz die Zeit durch, du musst spätestens dann duschen, damit du und ich mache ja fast jeden Tag Sport auch, mein Programm. Und dann bin ich aber tatsächlich bis auf die letzte Sekunde, bis es wirklich dann eng wird. Immer
aber
wieder.
Aber das habe ich auch.
Ich bin wirklich, mein Zeitmanagement ist teilweise wirklich absolute Banane.
Aber das ist ja konträr zur Disziplin.
Das passt nicht zu Disziplin. Aber ich bin so diszipliniert, glaube ich, was den Job angeht, was Sport angeht. Ich mache es dann irgendwann am Tag, aber halt, wann es gerade passt.
Ja,
und also ich bin da locker in meiner Disziplin. Das ist genauso zum Beispiel auch ordentlich. Ich bin da grob ordentlich. Ich bin dann so eher die dann nochmal den Teppich hochmacht und das drunter kehrt. Sieht jetzt keiner, aber so für...
Und irgendwann kann man nicht mehr drauf gehen, weil er sich wölbt.
Genau.
Ach, schön. Auf welchen Ratschlag hättest du gerne verzichtet?
Ratschläge sind immer gut. Welchen Ratschlag...
Also gab es schon mal etwas, wo jemand zu dir gesagt hat, ach komm, Caro, dein ganz im Ernst, das sind Kinderträume, die du da hast.
Vielleicht wäre das ein Ratschlag, aber den habe ich dann auch nicht wirklich in Klammern ernst genommen.
Aber ist dir das denn schon passiert? Weil du bist diszipliniert, du bist sehr erfolgreich, du bist auch noch sehr jung, also im Positiven meine ich das. Also wo du von Menschen belächelt wurdest, so nach dem Motto, ach.
Aber... ich würde halt wirklich einen Ratschlag nur einen Ratschlag als einen Ratschlag zählen und wahrnehmen, der auch von einer Person ist, die ich respektiere und auch vielleicht gefragt habe. Es ist ja oft, gibt dir jemand einen Ratschlag, wo du sagst, warte mal, ich habe dich gerade gar nicht gefragt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Oh Gott, das sage ich ganz oft. Weißt du, was ich meine? Das fällt mir gerade auf.
Ja, aber
weißt,
das
was ich meine? Ich versuche mal noch so dein Ja einzuholen.
Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, es gibt viele Leute, die ein Mitteilungsbedürfnis haben in Dingen, wo man sagt, da hast deine Nase gar nichts drin zu suchen.
Ja, die einen dann verunsichern. Ja. Und das ist dann eher destruktiv.
Total. Ja, aber das, ich glaube, das hat auch ganz häufig etwas damit zu tun, und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis mit der Kritik in den Social-Media-Netzwerken. Das ist dann destruktiv und gezielt bösartig. Und da geht es gar nicht darum, dass jemand seine Meinung mitteilen will, sondern ich glaube, das ist dann einfach fleischgewordener Neid. Weißt du, also dass Leute versuchen, dir ein schlechtes Gefühl zu vermitteln, weil sie irgendwas doof finden, was sie gerne selber machen würden. Das ist vor allen Dingen in der Medienbranche sehr, sehr spannend, was da manchmal abgeht. Auch interessant, was man da so über die Jahre erlebt. Aber gibt es denn einen Ratschlag, der dir ganz besonders viel geholfen hat? Also einen wertvollen Ratschlag? Also du scheinst ja aus, und das klingt ja so, was du erzählt hast, aus einem wirklich coolen Elternhaus auch zu kommen. Also was deine Eltern angeht.
Sagen,
du bist ja auch sehr eng mit deinen Eltern.
Ich bin super eng mit meinen Eltern und ich muss sagen, was wäre ein Ratschlag? Ich glaube, genau das, worüber wir am Anfang geredet haben, dass man genau diese destruktive Kritik und diese, ja, vielleicht dieser Neid und diese fiesen Kommentare nicht sich zu Herzen nehmen sollte. Ja, und ich glaube, dadurch, dass ich da wirklich so einen Halt habe von meinen Eltern und auch ja mich immer auf sie verlassen kann, ja.
Aber das ist ja ganz viel.
Die haben mir einfach die Werte mitgegeben, die, wo ich genau weiß, okay, das sind wirklich die Werte, die wichtig sind, die einen glücklich machen, nachhaltig glücklich machen. Und ja, klar wird man da mal aus der Bahn geworfen, wenn man was Negatives liest, aber dadurch, dass ich so, wie gesagt, diesen Halt habe, trifft mich das, glaube ich, gar nicht so. Und das, genau das, was sie gesagt haben, dass sie sagen, hey, das sind, ja, die sind neidisch, nimm dir das nicht zu Herzen, das ist vielleicht ein ganz guter Ratschlag.
Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
Oh Gott, ganz viel. Also ich bin mir jeden Tag bewusst, wie privilegiert ich aufwachsen durfte, wie, also dass meine Eltern noch zusammen sind, dass sie glücklich miteinander sind, dass sie gesund sind, dass ich gesund bin. Also ja, so viel. Da könnte ich diese Liste ist so lang. Ja, ich
aber bin ist das jeden etwas, Tag was dankbar. Du auch ganz häufig reflektierst?
Ja, total. Also ich danke, ich bin jeden Tag dankbar für das, ja, was ich habe, wie es mir geht, dass ich ja meine Eltern habe und dass ich gesund bin. Das ist das Wichtigste. Und
ja, aber es ist schön, dass du sagst. Ja, aber ich finde das ja total toll. Also ich glaube, es ist auch das Allerwichtigste, dass man sich das immer vor Augen führt. Also ich bin auch so unfassbar dankbar für meine Eltern, für meine Familie, auch wenn mit meinen Brüdern nicht immer alles rund läuft, aber das ist ja völlig normal.
Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, das wirkt auch oft nach außen bei Instagram oder auf welchen Social-Media-Plattformen auch immer, auch im Fernsehen, egal wo. Alles immer wie Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist super hier und da. Aber hinter den Kulissen ist, glaube ich, bei jeder Familie auch mal ja eine Krise. Aber das gehört ja auch dazu und das ist ja auch in Ordnung. Aber das sollte auch jedem bewusst sein, weil manchmal finde ich es schwierig, wie es vermittelt wird, dass alles immer toll ist. Aber du, ja.
Ja, aber das sind ja zwei Unterschiede. Genau. Du hast es ja gerade angesprochen. Ich glaube, das ist ja auch wichtig, dass, das hast du ja eben auch gesagt, das eine ist ja dein Job, ne? Und dein Job heißt ja nicht, dass du auch Privates genau. einfließen lässt. Also ich finde, das ist ja auch eine Entscheidung, die man selber fällt. Aber ich glaube, dass jeder von außen, der sich das anguckt, auch nachdenken muss über das, was er da sieht von Caro Daur und dann nicht sagt, ah, Mensch, das ist ja alles eitel Sonnenschein, weil das ist ja unlogisch. Mhm. Ne? Weil wir sind ja am Ende Menschen und da gibt es ja auch Situationen, in denen man traurig ist. Dinge, die passiert sind im familiären oder Freundeskreis, die einen fertig machen und man streitet sich mal, man ist
aber
mal traurig.
Aber deswegen glaube ich, ist es ja trotzdem wichtig, dass man auch mal seinen Followern vielleicht sagt, hey, also ich kommuniziere ja hier sehr fröhlich und alles ist super und ja, ich habe aber auch Tage, wo ich dann mal sage, oh Leute, heute meine Motivation allgemein irgendetwas zu tun ist wirklich im Keller, aber genau diese wirklich tiefgründigen Dinge oder privaten Dinge, die berichtet man ja nicht und das finde ich, kann man auch mal sagen, dass man sagt, Leute, hinter den Kulissen passieren auch Dinge oder macht euch das bitte bewusst, also es sollte sich jeder bewusst machen, sowieso, aber vielleicht erinnert man auch ein, zwei Mal dran, dass man sagt, hey, also alles, was ich hier zeige, bin komplett ich und ist authentisch, aber es im Hintergrund passieren natürlich Dinge, die ich hier nicht zeige. Und
ja, aber ich verlange das ehrlich gesagt auch von den Leuten, dass sie darüber nachdenken.
Stimmt, das stimmt.
Also ich denke immer so, also weil das ist ja genau das, was du vorhin auch gesagt hast. Man hat zeitweise das Gefühl, man muss sich für Sachen entschuldigen. Und dann, also ich verlange dann ehrlich gesagt auch von den Menschen da draußen, die mir folgen oder die auch dir folgen, dass sie darüber mal nachdenken, sagen, klar poste ich eine Seite meines Lebens, aber die andere ist ja auch
privat. Hat ja, genau. Ja.
Und dass viele einfach verwechseln, obwohl es gibt ja auch genügend Leute, die auf Instagram oder in den sozialen Netzwerken, das verstehe ich halt nicht, ihr komplettes Leben ausbreiten in einer Art und Weise, wo ich immer denke, und da kommen wir wieder zurück zu Julia Roberts und Hugh Grant, das wird für immer da draußen bleiben.
Ja, und ganz kurz, ich weiß jetzt gerade nicht, wann Notting Hill überhaupt veröffentlicht wurde.
Das war 90er.
Dann war es doch gar nicht digital, oder?
Nee.
Ja, und deswegen eigentlich ist das, was sie damals gesagt hat, viel mehr auf unsere heutige Zeit zu übersetzen. Also, ja.
Ja, also, aber genau das ist ja der Punkt, ne?
Genau.
Dass die Leute einfach drüber nachdenken sollten. Ja, 1999 ist er rausgekommen. Also, guck
da
mal,
war ich voll. Vier.
1999 war ich 27. Das ist jetzt, ja gut. Was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen? Bisher, da kommen ja noch einige.
Also was mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, war die Zusammenarbeit mit Peter Lindberg, der mich fotografiert hat. in Marseille, da am Strand. Ich weiß nicht, der ist ja bekannt dafür. Ich glaube, da hat er auch gelebt. Und halt auch, wie er war und wie wir zusammengearbeitet haben und wie er wirklich so bodenständig und locker war. Und ja, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, wie man so erfolgreich sein kann und trotzdem einfach so wirklich so der nette Onkel von nebenan ist. Und
Aber ich finde das, und du hast da gerade, finde ich, einen Schlüsselsatz gesagt. Ich finde, und das ist die Erfahrung, die ich einfach gemacht habe, jetzt auch in den Interviews mit den ganzen Stars am Teppich oder für diese Filmsendung, die ich mache. Die größten Stars sind meistens die coolsten. Und die bissigsten sind die Aufstrebenden, weil sie denken, und das ist ja, glaube ich, ein Trugschluss, ne? Es gibt ja ganz viele Leute, die denken, du kannst deinen Erfolg nur halten, indem du dich auch erfolgreich gibst und Leute von dir wegdrückst. Aber dass der Erfolg eigentlich immer ein Gemeinschaftsprojekt ist, aus ganz vielen Rädern, die ineinander greifen müssen, das machen die ganz Großen erst richtig cool.
Und genau das, was ich auch schon mal gesagt hatte, sich selber nicht zu ernst nehmen. Und das hat er zum Beispiel auch nicht. Und wenn das die, ich glaube, wovon du gerade gesprochen hast, die Hollywood-Größen, die du schon interviewen durftest und so, die sind ja wirklich die, die total locker und cool sind und sich nicht zu ernst nehmen. Und das habe ich aber auch die Erfahrung.
Auch Spaß haben.
Genau, auch Spaß daran haben und nicht verbissen sind. Und das ist, glaube ich, echt wichtig, dass man Spaß am Job hat und nicht etwas macht, was einen unter Umständen einfach nur unter Druck setzt und man verbissen wird und das gar nicht mehr genießen kann.
Das stimmt. Also, aber Peter Lindberg war auf jeden Fall für dich ein Erlebnis. Hast du in der Sekunde gedacht, wie geil, dass ich mit dem arbeite, oder Wahnsinn, dass ich so weit geschafft habe, dass er mit mir arbeitet? Also ohne das jetzt...
Also am Set, an dem Tag, waren auch noch Amber Valletta, Cara Delevingne und Alexa Chung und ich. Und ich habe mir nur gedacht, was mache ich eigentlich gerade hier? Und an dem Tag habe ich mich nicht wie ein Superstar gefühlt, dass ich dachte, wow, ich bin auch hier, sondern habe eher gedacht, sag mal, was mache ich hier eigentlich? Haben die sich hier irgendwie verguckt oder ist es hier irgendwie versteckte Kamera oder werde ich hier gleich noch irgendwie, weiß ich nicht. Ich war wirklich so das kleine Mäuschen und ich bin ja eigentlich wirklich ein selbstbewusster Mensch, aber da war ich wirklich so klein mit Hut und dachte, oh Gott, was
aber hast du denn mit denen auch also geschnackt? Also
ja,
mit
ja, wir
Cara
haben auch
so?
Dann wirklich so genau das gemacht, also dass wir am Abend dann alle zusammen irgendwie in der Stube saßen und da gegessen haben und auch da wieder habe ich gemerkt, wir sind alles doch total normale Menschen und alle sind total locker und cool und es war total...
Ja, Cara ist ja zum Beispiel auch jemand, die eine Schauspielkarriere anstrebt. Das hat bisher noch nicht so richtig geklappt mit dem einen oder anderen Film. Ne? Also ich sag mal Suicide Squad, da war sie die böse Queen, das war nicht so richtig toll und dann gab es ja noch einen anderen Film, den ich jetzt mittlerweile schon wieder vergessen habe, von Luc Besson, der eigentlich auch Grütze war, leider Gottes.
Da fällt mir schon wieder eine neue Serie ein, die ich total cool finde. Lupin.
Da wollte ich dich mal fragen. Da gibt's ja sogar, also Omar Sy, den ich sehr cool finde, keine Schauspielschule besucht, sondern einfach reingeworfen worden ins kalte Wasser, ziemlich beste Freunde, sein Durchbruch. Der hat eine Story gepostet, die du zu Lupin, kennst du Omar Sy? Oder
nein,
war das sozusagen?
Aber der hat mir dann auch eine DM geschrieben, Dankeschön und so weiter. Total cool. Ja.
Aber weil Lupin findest du gut, weil du Arsène Lupin kennst? Also ich meine die französische Version sozusagen von Sherlock Holmes oder weil du einfach drüber gestolpert bist?
Also ich kannte sie schon, aber ich bin auch drüber gestolpert. Die wurde ja relativ stark gehypt. Und ich habe es mir, glaube ich, innerhalb von einem Tag alles angeschaut, an einem Sonntag oder so. Es war ja super, leider wieder super kurz. Es ist halt irgendwie
aber sehr
Folgen.
Smart. Ja. Ja, also die haben ja 10 Folgen gedreht, ne? Mhm. Und also die sind ja schon fertig und jetzt kommt ja die zweite Staffel auch bald raus. Die haben es natürlich marketingtechnisch super smart gemacht. Ich muss sagen, ich habe die Serie mir auch gerne angeguckt, weil ich finde es schön, dass es so etwas. So ein bisschen wie die drei Fragezeichen hat. Unblutig, spannend, trotz alledem. Es gibt natürlich, so wenn du da jetzt genau hinguckst, es gibt so den einen oder anderen inhaltlichen Clash, aber der ist verzeihlich. Aber ich mag Omar Sy.
Ich auch, unfassbar. Das ist so jemand, der lächelt oder lacht und hat strahlt so viel dabei aus, dass ich mitlachen muss und mitlächeln.
Eine Power, ne? Ja. Ich meine, das ist ja auch echt ein Tier. Also ich habe den habe ich leider noch nicht getroffen, aber den würde ich gerne mal treffen. Aber den mochte ich auch. Aber das ist ja witzig, ne? Dann postest du was dazu und dann schreibt er dir zurück und sagt Danke.
Ja, total. Danke, also da auch wieder eine andere Geschichte. Kennst du Zoe Weiss?
Ja.
Und die zum Beispiel, die habe ich auch gepostet vorgestern und die hat mir dann auch geschrieben. Und die kommt ja aus Hamburg. Ja.
Ach, wie cool.
Ja.
Ja, ich meine auch Wahnsinn, was die gerade für eine Karriere
hat. Ja, die war
Karriere
bei James Corden und ja. Ist unfassbar.
18
und
ist die,
meine
ne?
Schwester, ja. Meine Schwester, die kennst du ja, ja auch, die hatte die sogar im April oder Mai bei One Hamburg, so eine, die hatten doch so
ja,
eine,
genau.
Genau, und die war hat da performt, live. Meine Schwester hat sich schon live performen gehört und sie, meine Schwester hat gesagt, du hast Gänsehaut am ganzen Körper, die hat so unfassbar viel Talent. Man hört es ja auch, wenn man ein YouTube-Video anschaut, was dahinter steckt. Aber sie meinte, live ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und das ist ja auch, ja.
Nicht flaky und fakey, ja. Sondern endlich ja. Mal real. Ne?
Und Hamburgerin, das macht mich so stolz.
Ja, das finde ich auch cool. Aber ich hoffe einfach, und die ist ja, ich meine, dann trittst du bei James Corden auf und dann schreibt Rihanna, wie geil sie deine Musik findet. Ich hoffe einfach, aber ich glaube auch, dass die den Kopf am rechten Fleck hat. Ich habe so ein paar Beiträge über die gesehen. Und ich fand die einfach echt cool. Und da hat sie auch drüber gesprochen, dass es für sie so komisch ist, dass sie auf einmal so ist sie der Star, weißt du, also in Videodrehs, was da, wie sie betüdelt wird und dass sie das eigentlich gar nicht will, dass sie eigentlich nur singen will und Bock hat, ihren Schuh da zu machen. Ich hoffe einfach, und da gibt es ja auch wieder leider Gottes ganz viele Negativbeispiele, dass sie jetzt nicht so rausgeschraubt wird aus ihrem normalen Umfeld und irgendwo anders als Glühbirne eingesetzt wird und dann kommen wir wieder zurück zu Notting Hill, die Blutegel um dich rum.
Aber meine Schwester hat auch gesagt, dass sie die Produzenten da kennengelernt und dass die alle total cool sein sollen. Hauptsache, sie bleibt in Hamburg.
Ja, finde ich auch.
Und ja.
Ja, aber da ist auch wieder die Gefahr, ne? Wenn du auf einmal weltweit so einen Durchstarter hast, dann wirst du irgendwann ganz schnell ausgestöpselt und überall hingebracht. Aber du, ja. Da muss jeder seine eigenen Erfahrungen leider Gottes machen. Da kann man auch nicht viel dran ändern. Was glaubst du, wäre passiert, wenn es Instagram nicht geben würde?
Ich glaube, dann wäre ich jetzt in einem Unternehmen oder wäre vielleicht auch selbstständig.
Schauspielerin.
Vielleicht sogar Schauspielerin. Vielleicht im Theater. Aber ich habe, glaube ich, auch sehr, ich bin sehr business-driven. Also vielleicht Unternehmerin oder wie gesagt einfach, vielleicht wäre ich sogar im Headhunting geblieben. Ich glaube, ich bin so begeisterungsfähig für viele Dinge.
Es wäre gekommen, wie es hätte kommen sollen.
Ja.
Wunderbar. Ich stelle dir jetzt immer eine Frage und du müsstest mir dann und gib dir Antwortmöglichkeiten und du sagst mir dann, für welche du dich entscheidest und vor allen Dingen auch warum. Stell dir jetzt vor, du könntest einen freien Nachmittag deiner Wahl mit einer anderen Person gestalten. Für welche Verabredung würdest du dich entscheiden? Franzbrötchen essen mit Kate Winslet, Coffee to go um die Alster mit Julia Roberts oder eine lange Autobahnfahrt mit Meryl Streep inklusive Snackstops an der Tanke?
Hui! Ich glaube Meryl Streep.
Ja?
Finde ich so cool.
Die ist crazy auch. Crazy cool.
Ja.
Also du sagst, lange Autobahnfahrt, weil man sich da gut unterhalten kann und schön
viel. Also ich glaube, es ist gerade nicht die Autobahnfahrt, die dafür spricht, sondern einfach Meryl Streep. Ich finde Julia Roberts auch fantastisch. Aber Meryl Streep hat so, ich glaube, da wäre ich richtig schüchtern und würde einen hochroten Kopf bekommen, wenn die um die Ecke kommt.
Aber ich glaube, das, und die durfte ich auch schon interviewen, das würde dir nicht passieren. Weil die ist so offen und so cool und so straight. Und ich glaube, das macht einfach Spaß. Und die ist, also ich habe die auf dem roten Teppich schon erlebt, wo sie mit ihrer Tochter gedanced hat, barfuß bei den Oscars, weil sie es einfach cool fand. Also insofern, ich glaube, da musst du dir keine Gedanken machen. Du bist ja Fashion-Expertin, würde ich jetzt mal so behaupten. Mit welchem Filmcharakter würdest du gerne mal einen Shopping-Marathon hinlegen und warum? Carrie Bradshaw, also Sarah Jessica Parker aus Sex and the City, Holly Golightly, Audrey Hepburn aus Breakfast at Tiffany's oder Serena van der Woodsen und Blair Waldorf, also Blake Lively und Leighton Meester aus Gossip Girl.
Natürlich Carrie Bradshaw. Und dazu muss ich sagen, ich habe ja schon mit Sarah Jessica Parker gedreht.
Es ist so geil, was hier alles rauskommt gerade.
Und zwar habe ich in New York Fifth Avenue mit Sarah Jessica Parker und noch drei anderen Schauspielerinnen einen Werbespot gedreht zur Fendi Baguette. Ich weiß nicht, ob du Sex in the City geschaut hast, aber da gibt es diese eine bekannte Szene, wo Carrie Bradshaw eine Fendi Baguette, eine bestimmte Tasche, so eine lilafarbene Tasche trägt und da kommt ein Räuber vorbei und sagt, give me your bag. Und sie sagt, it's not a bag, it's a baguette. Weil die Fendi-Tasche, die Version heißt Baguette, Fendi Baguette.
Okay.
Und dann in diesem Werbespot ist es quasi so, dass ich mit meinen drei Freundinnen zusammensitze, so dieses typische Sex in the City-Style. Wir sind die junge Version der Mädels und sind quasi in einem Restaurant. Und da komme ich reingelaufen und sage, guys, I just saw the most amazing bag. Und ja, ich habe noch den ganzen Text im Kopf. Und,
ja, sag mal den ganzen Text.
I just saw the most amazing bag, the Fendi Baguette. I need to show it to you. Und dann gehen wir halt direkt in den Laden und suchen sie. Und dann sage ich, und zeige denen ein Foto, dem Verkäufer, und sage, where's that bag? Und dann sagt er so, sorry, somebody just bought it. Und dann zeigt er nach draußen, wir alle laufen zusammen raus. Du kannst übrigens den Werbespot auch bei YouTube sonst anschauen. Ja. Laufen raus und ich rufe nur, Ma'am, I need that bag. Und dann dreht sich Sarah Jessica Parker um und sagt, it's not a bag, it's a baguette.
Wie ja. Cool.
Ja.
Aber definitiv sehr. Und hast du auch mit Sarah Jessica Parker ein bisschen geschnackt?
Ja, die ist total lässig und cool.
Matthew
und
Broderick, ihr Mann.
Ja, und es war tatsächlich irgendwie 3 Grad in New York. Es war November, Ende November. Und wir hatten alle Sommerkleider an. Und auch sie war überhaupt nicht die gesagt hat, oh Gott, ich brauche jetzt irgendwie wir hatten alle Tränen in den Augen vor Kälte. Und die war aber total, der Profi, total lässig, locker, kam wirklich alleine am Set mit Rucksack an und so Kaffee in der Hand, hallo, einfach so reinspaziert in den Laden.
Aber guck mal, die Größten sind die entspanntesten.
Total cool.
Und obwohl lässig. Man ja die ganze Zeit sagt, sie ist diejenige, die verhindert, dass es einen Sex in the City 3 Film gibt oder eine große Reunion. Aber
was mag es da für Gründe geben? Aber das war auch, das fällt mir jetzt gerade auch so.
Aber wie cool. Caro, das war sensationell. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe aber eine letzte Frage noch. Und das ist die tricky one.
Oh.
Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Der Teufel trinkt Prada.
Oh, passt der perfekt. Caro, ich drücke dir die Daumen. Ich freue mich auf all das, was da bei dir noch passiert und kommt. Bleib gesund und munter und auf bald.
Danke dir, auf bald.
Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.